Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der wunderschönen Welt. Heute ist der 24. März 2021. Neben mir Andreas Popp, mein Experte.
Ja, wunderbar. Ein wunderschöner Tag begrüßt uns heute Morgen. Ein spiegelblanker, großer See, der aussieht wie ein Ententeich von der Oberfläche. Und wir erwarten heute einen sonnigen Tag. Aber in Anbetracht der gewaltigen, sich überschlagenden Ereignisse wollen wir nicht lange über das Changieren sprechen, sondern uns den Themen widmen. Guten Morgen.
Wir changieren uns sozusagen in die Themen hinein, haben gerade, wie viele andere Menschen, auch die Erklärung der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel gelauscht, die angehört, denn die hat sich ja nun heute historisch bei den Menschen im Land entschuldigt und hat einen Fehler eingestanden. Wir waren ja alle gestern sehr erstaunt, erschrocken, und zwar nicht nur wir beide, sondern ein ganzes Land, Unternehmer, Politiker, Bürger, Schüler, Studenten. Wir haben mit jungen Leuten gesprochen, die sagten, wir können nur noch den Kopf schütteln, denn es sollte nun eine Osterruhe verhängt werden. Gründonnerstag und auch der Samstag, der war ja noch ein bisschen wackelig, soll der auch ein Osterruhetag werden. Und das ist dann tatsächlich so beschlossen worden in einer nächtlichen 15-stündigen Beratungsrunde, die für 6 Stunden von der Kanzlerin selber unterbrochen worden war. Andreas, spannend ist, die Informationen, die du so von deinen Insider-Leuten bekommen hast, war, dass diese Entscheidung, die da gestern kundgetan oder nachts, in der Nacht von vorgestern auf gestern kundgetan worden war, dass die einen Tag vorher schon festgestanden haben soll.
Ja, das stimmt. Also wir sehen natürlich unsere Darstellungen hier auf unserem Podcast natürlich auch immer aus Interesse der Bürger heraus, aus der Perspektive, gerade was die Versorgung der Bürger mit wichtigen Grundmitteln des täglichen Lebens angeht. Das ist für uns wichtig und aus diesem Grunde versuchen wir dort natürlich auch unseren Fokus immer hineinzulegen und dort in den logistischen Strukturen derjenigen, die für die Versorgung der Menschen zuständig sind, Speditionsunternehmen und irgendwelche Gremien in den Ministerien, die zusammensitzen, die müssen ja vorbereitet werden auf solche, ich sage mal, Planungen, die dort stattgefunden haben. Und die hat man ja auch verabschiedet und die waren schon am Sonntagabend alle informiert. Auch wenn man jetzt gestern es sich so anfühlte, als hätte man da eben halt eine, wer weiß wie, lange Diskussion gehabt. Die war wohl offenbar auch die Diskussion, aber die Entscheidungen standen wohl vorher fest und jetzt ist es ein wenig aus dem Ruder gelaufen.
Ja, ich möchte es einschränken, so unsere Informationen. Also wir können das natürlich hier nicht in Beton gießen. Aber, also ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf die Erklärung der Kanzlerin kommen, die gerade an das deutsche Volk gerichtet wurde. Übrigens, der Herr Söder war nicht dabei, was mich wundert, weil der das ja mehr oder weniger mitverbockt hatte. Das waren ja 4 Leute. Die Ministerpräsidenten waren ja ausgespart worden für 6 Stunden und danach ist sozusagen in dem Viererteam Söder, Merkel, der Berliner Bürgermeister Müller und Kanzleramtsminister Braun diese Entscheidung gefallen und bekannt gegeben worden. Und Söder war ja ganz begeistert davon und war erleichtert über diese Osterruhe, ist aber, als er merkte, wie schnell das alles gekippt ist, dann auch wieder zurückgerudert. Und nach Berlin ist er schon heute gar nicht hingerudert.
Naja, ich glaube, das ist das Problem bei einem oligarchisch aufgestellten Regime, wenn man nur aus 4 Leuten besteht und ein ganzes Land mehr oder weniger auch so ein bisschen im Schwitzkasten hat, dann wird es natürlich schon kompliziert. Besonders dann, wenn solche Fehlentscheidungen oder solche Testentscheidungen nach hinten losgehen. Denn es war ja offensichtlich ein ganz großer Test. Wie wird das Volk reagieren? Bekommen wir sie dazu, dass sie das einfach durchstehen und kein Theater ist? Und ich vermute mal, überall werden auch diese 4 der Oligarchie, die dort hinterstehen, damit beschäftigt sein, in ihren jeweiligen Gebieten regional auch die kleinen Feuerchen so gering wie möglich zu halten. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass Frau Merkel das Ganze abgesagt hat, weil es juristische Probleme gibt, denn der grüne Donnerstag zum Beispiel sollte kurzerhand zu einem Feiertag umfunktioniert werden, aber eine Feiertagsmachung, das gibt nicht einmal das Infektionsschutzgesetz her, mit der ja dieses Viererteam ermächtigt wurde, die Geschicke dieses Landes zu führen, um es einmal sehr nett auszudrücken.
Die Infos, die wir so hier immer mal bekommen und gerade sehr zielgerichtet zu diesem Thema, lauteten ja, dass die Beteiligten auch so in allen Logistikabteilungen dieser Erde, also bezogen auf Deutschland natürlich, die dort sind, die hatten mit einer ähnlichen Maßnahme gerechnet. Ich glaube, wir hatten sowas auch schon mal erwähnt, denn das steht schon länger im Raum. Aber wie es jetzt heißt, waren alle sehr erstaunt, dass es jetzt schon passiert. Kann es sein, dass die Kanzlerin da einfach eigenmächtig vorgegriffen hat, ohne zu prüfen, ob das geht?
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, inwieweit Frau Merkel die Sache mit der Macht abstimmt. Ich mag, der sie natürlich wieder untersteht. Auch sie entscheidet ja nicht alleine. Und da gibt es ja offenbar noch mehr Strukturen in diesen Seilschaften, die da natürlich hinter den ganzen Strukturen stehen, der Macht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube zumindest, dass sie versucht hat, dieses Ding so schnell wie möglich durchzuziehen, denn sie hat ja nicht gesagt, mit keinem Wort, dass es ein Fehler war, diese ganze Geschichte zu machen, sondern dass der Zeitpunkt falsch gewählt war. Das Entscheidende, was wir hier haben, ist ja aus meiner Sicht der schwärzeste Tag der Kanzlerin, und zwar nicht wegen der Entschuldigung wegen dieser Geschichte, sondern wegen eines ganz anderen Fauxpas, der passiert ist. Sie gab nämlich gestern zu, dass die gesamten Shutdown-Maßnahmen, das heißt die gesamte Corona-Politik von Beginn an im Jahre 2020 falsch war und gescheitert ist. Und zwar mit einem ganz kurzen Nebensatz, interessanterweise auch noch mit einer interessanten Begrifflichkeit. Sie sagte, der gesamte Erfolg wurde jetzt aufgefressen durch das neue Coronavirus oder durch diese neue Pandemie, die jetzt kommt. Mit anderen Worten, wir stehen jetzt genau da, wo wir im März letzten Jahres auch gestanden haben. Das hat sie zugegeben. Alle diese ganzen dramatischen Entwicklungen, die vielen Pleitewellen, die vielen Arbeitslosen, die Kurzarbeiter, die Unternehmen, die alle vorm Konkurs stehen, standen oder auch schon hinter sich haben, hätten vermieden werden können, denn wir stehen heute genau wieder da, wo wir vorher auch standen, ohne Ausnahme, denn wir wissen, dass andere Länder wie Schweden, Weißrussland oder was hatten wir denn noch gehabt?
Brasilien
und so weiter, Florida, keine Shutdown-Maßnahmen hatten und dort läuft alles nach wie vor. Mit anderen Worten, die gesamte Politik ist gescheitert in einem Maße, wie man es sich nicht hätte anders vorstellen können.
Wer Ohren hat, der höre. Also, wir sollten darauf achten, was Kanzlerin Merkel genau sagt. Und wir sollten auch darauf achten, was enge Vertraute der Kanzlerin wie Herr Söder oder Herr Müller oder Helge Braun sagt, äußert. Übrigens, Helge Braun ist heute eingeordnet worden von Klaus Strunz, das war der frühere Bild am Sonntag Chefredakteur und ist jetzt auch Moderator und Journalist. Und der hat zum Beispiel über Helge Braun gesagt, dass er ihm so erscheine, dass dieser inzwischen nicht mehr mit dieser Politik einverstanden sei, sein Bestes zwar geben wolle, ich sag's so sinngemäß, aber das nicht mehr mittragen könne. Also wahrscheinlich gibt es natürlich auch Unruhen in den eigenen Reihen, aber trotzdem, lass mal aufpassen, was gesagt wird. Du hast es gerade schon gesagt, gestern äußerte Merkel, also vorgestern Nacht, der Erfolg sei aufgefressen. Alles, was bisher passiert ist, ist null und nichtig, denn es gibt eine dritte Welle beziehungsweise ein neues Virus, eine ständig mutierende Version jetzt, die also wie aus heiterem Himmel über Nacht offenbar auf die Erde gekommen ist. Und dieses neue Virus sei wörtlich tödlicher und infektiöser. Man fragt sich ja, wenn sie solche Maßnahmen in einem nächtlichen Alleingang erlässt und solche Äußerungen tut, was ist der Plan? Was meinen die, was jetzt passiert? Weil wenn man seriös die Inzidenzzahlen ausrechnet, dann gibt es keine erhöhten Werte, sondern es wird viel mehr getestet, es wird sehr merkwürdig gerechnet, komische Mathe-Gleichstellungen oder Gleichungen aufgestellt. Andreas. Und dann sagt sie eben jetzt gerade in ihrer Entschuldigung, es sei die beste Absicht gewesen, wir müssen die dritte Welle stoppen. Es war ein Fehler, der in Kürze der Zeit nicht umsetzbar war. Und das heißt, die Frage, es war deswegen ein Fehler, weil es in der Kürze der Zeit nicht umsetzbar war. Mit anderen Worten, die Maßnahmen müssen jetzt ordentlich geplant werden und werden dann doch umgesetzt. So hört sich das für mich an.
Ja, es wird hier ein unfassbares neues Szenario aus der Taufe gehoben und das scheint wirklich wie eine politische Entscheidung zu sein. Wir wissen von Seiten der Wissenschaft, die im letzten Jahr ein Horrorszenario aufgebaut hatten für das alte Covid-19-Virus, was ja jetzt offenbar gar nicht mehr entscheidend ist, sondern das Neue. Ich frage mich, sind die Menschen denn jetzt alle umsonst geimpft worden mit ihren gentherapeutischen Behandlungen? Denn das spielt ja jetzt keine Rolle mehr, das Covid-19, weil wir haben ja jetzt eine neue Pandemie. Wird jetzt wieder eine neue Phase mit ganz neuen Impfstoffen stattfinden? Wie fühlt man sich jetzt als Mensch, der gerade geimpft wurde? Wie reagiere ich als Mensch eigentlich, wenn ich weiß, ich soll geimpft werden, habe meinen Impftermin bereits, aber für ein Virus, was gar keine Rolle mehr spielt, das ist nämlich erledigt. Weil wir haben jetzt eine andere Pandemie mit einer noch tödlicheren Variante. Interessanterweise war die andere ja entgegen den wissenschaftlichen Einschätzungen keinesfalls tödlicher, sondern entsprach dem normalen Grippevirus. Also es war überhaupt nichts Besonderes mit all den Schäden, die dann damit reingeschnitten wurden in diese deutsche Wirtschaft, in diese Komplettzerstörung der Garanten unserer Wirtschaftsordnung. Und jetzt baut man schon wieder ein solches Szenario auf? Also wie oft lässt sich eigentlich das Murmeltier hier begrüßen? Mit denselben Methoden ohne tatsächlicher Substanz. Denn hier werden keine Beweise angeführt, sondern einfach nur Behauptungen aufgestellt. Aus meiner Sicht einzig und allein, um die Angsthysterie oben zu halten, damit die Leute jetzt bloß nicht wach werden. Und ich glaube, jetzt kommen wir in eine kritische Phase, wo das nicht mehr funktionieren könnte.
Also die klare Frage lautet, was ist die neue Variante? Was heißt, es gibt jetzt ein tödlicheres und infektiöseres Virus, weswegen wir all diese Wahnsinnsmaßnahmen erlassen haben und für die Zukunft ausarbeiten werden und auch dann umsetzen werden? Warum wird nicht die Frage gestellt, was ist das für ein Virus? Was habt ihr vor? Wo kommt das her? Wie soll das denn außer mit noch härteren Kontaktbeschränkungen und Lockdown-Maßnahmen behandelt werden? Du sagst gerade ganz richtig, wer geimpft ist, fragt sich, das war ja das alte Virus, gegen das ich geimpft wurde. Oder aber bestätigt sich jetzt das, worüber wir auch kürzlich gesprochen haben, nämlich dass einige Wissenschaftler langsam auf der Matte erscheinen, die sagen, die Geimpften könnten das Problem werden, weil diese Geimpften jetzt mutierendes Virus sozusagen in sich trügen und infektiöser werden. Also ein bisschen klingt es in die Richtung.
Naja, wir merken natürlich, dass alles aus dem Ruder läuft, auch bei denjenigen, die vermeintlich das Ganze steuern. Denn nur vier Personen sind nicht in der Lage, ein Staatssystem oder eine Administration zu steuern. Dafür braucht man Ministerialdirektoren, Abteilungsleiter und so weiter. Also viele Experten. Und was uns zu Ohren gekommen ist, dass viele dieser Experten aus den Gremien aus Gewissensgründen auch ihren Job hinschmeißen und sagen, wir machen nicht mehr mit, wir wollen nicht mehr. Und die offenbaren Staatslenker, die nach außen vertreten werden, natürlich durch die Bundeskanzlerin Merkel und ihr Pandemie-Team, nehmen in Kauf, dass es übrigens auch Whistleblower gibt mittlerweile. Also die Nerven liegen blank. Man achtet nicht einmal mehr darauf, dass wir zum Beispiel Informationen hier bekommen. Investigative Journalisten sollen dann pauschal, das ist dann die Aussage, mit den tatsächlich übrigens durchgedrehten Leuten in der alternativen Szene vermischt werden. Das ist der Standard, indem man sagt, das sind ja alles
mit einigen wenigen.
Ja, natürlich, aber diejenigen, die sich angesprochen fühlen, die meine ich jetzt natürlich auch. Es gibt seriöse und unseriöse, sowohl im Mainstream als auch in der alternativen Szene. Aber die alternative Szene soll natürlich pauschalisiert werden als Prepper oder die berühmte Nazi-Keule und so weiter und so fort. Also es ist schon sehr, sehr interessant, denn wenn wir wissen, dass diese Führung läuft momentan auch durch Ernst und Young, durch das Bundesministerium des Innern, durch das Bundesministerium für Gesundheit in Verbindung mit dem IFO-Institut beispielsweise, dann sieht man natürlich auch, wie viele externe Personen da eingeschaltet sind. Und wir haben von unseren eigenen Informanten die Nachricht, dass in dem Moment, wenn diese Führer wie Ernst und Young, die sich ja übrigens gerade auch bei der Wirecard-Situation keinen besonders guten Namen gemacht haben, und die Bundesregierung und auch Herrn Scholz und auch das Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstwesen in wirklichen Schwierigkeiten gebracht haben, dass die ausgerechnet wieder da am Ball sind und das Ganze mitsteuern. Aber sobald die sich abwenden und man sieht die vom IFO-Institut nicht wie Herrn Fuß und so weiter, dann wird intern in den Kreisen deutlich ein Rumoren deutlich. Wir hören übrigens, dass fast alle unseren Podcast dabei verfolgen und über 70% tatsächlich hinter den Kulissen sogar auf der Seite stehen, die wir auch darstellen, nämlich einer kritischen Berichterstattung. Wir sind ja keine Widerständler, sondern wir sind ja Berichterstatter. Das ist ja eine journalistische Arbeit.
Ja, und ich möchte aber noch mal zu Ihrer gerade ausgeführten Bemerkungen kommen, Merkels Bemerkungen. Also sie hat sich entschuldigt, und zwar hat sie gesagt, mein Fehler allein, ich trage die Verantwortung qua Amt sozusagen. Da würde ich Sie übrigens gerne öfter mal dran erinnern. Und ein Fehler müsse also als Fehler benannt und korrigiert werden. Gleichwohl, sagt sie, der Vorgang löst zusätzliche Verunsicherungen bei den Bürgern aus, die ich um Verzeihung bitte. Und direkt daran spricht sie von der Mutation. Direkt daran sagt sie, wir befinden uns in der dritten Welle. Und direkt daran sagt sie, das Virus hat jetzt tödlichere und infektiösere Auswirkungen. Und dann sagt sie auch, dass die Kontaktbeschränkungen weiter ausgeweitet werden, dass die Impfungen und Tests weiter ausgeweitet werden, dass der Weg hart sei, wörtlich, steinig. Und dass alles dran gesetzt werde, um die Folgen für Wirtschaft, Kultur und so weiter auszugleichen.
Ja, also sie kündigt kurzfristig an, dass die Inzidenzwerte jetzt erhöht werden. Denn sie erhöht die Inzidenzwerte durch die Ausweitung der Tests. Und genau das ist hier eine deutliche Offenbarung, wie es funktioniert. Sie sagt, wir werden jetzt die Tests erhöhen. Und sie weiß natürlich genau, zu welchem Ergebnis das kommen muss. Denn eine Erhöhung der Tests führt natürlich auch zur Erhöhung der Inzidenzwerte. Aber das sind keine Menschen, die krank sind, auch nicht infiziert sind, sondern man nennt sie dann symptomlos Kranke. Aber im Prinzip sind es dann einfach nur Gesunde, die dann eben halt dort mit reinfallen in dieses Krankheitsmuster, um dann zu beweisen, dass die Todesfallraten jetzt steigen werden, denn es werden weiterhin Menschen von Autos überfahren oder haben einen Gehirnschlag oder einen Herzinfarkt. Das ist normal in einem normalen Leben mit den normalen Risiken des Lebens, und die werden jetzt alle dem neuen Virus zugeordnet. Das heißt, hier findet schon wieder eine Manipulation von Zahlen statt, zumindest ist das meine deutliche Interpretation.
Ganz kurz noch mal ein Blick auf die Ministerpräsidenten. Auch da wird ja jetzt wieder weiter verhandelt. Da versucht man, Schaden gut zu machen. Aber da gibt es dann jemanden wie Volker Bouffier aus Hessen, der sagt, wir sind jetzt die Deppen. Und man spricht von einem völligen Gesichtsverlust. Und dieser Journalist Klaus Strunz sagt, dass Merkel alle MPs sozusagen vorgeführt hätte. Nämlich, dass jetzt klar sei, dass sie alle Weicheier sind. Und er hat diesen nächtlichen Gipfel eine Doku-Soap genannt. Und er sagt, da wird eine Entscheidung getroffen, die wird verkündet, hält nicht einmal 48 Stunden, weil die Ergebnisse totaler Schwachsinn sind, so wörtlich. Und er sagt, die Stimmung sei überall wörtlich beschissen. Also das heißt, wir haben jetzt schon eine Situation in Deutschland, Andreas, in der die Politik rundherum in Frage gestellt wird. Denn was sagte Strunz auch? Ich glaube, MP Wichtel oder so hat er die Ministerpräsidenten genannt, die eben sich haben einsacken lassen von Merkel, die aber alle eingesackt hat und jetzt einen Fehler benannt und bekannt hat. Es gibt ja Stimmen, die behaupten, es läuft alles auf die Auflösung der Bundesregierung hin. Hältst du das für möglich?
Ja, aber ich weiß nicht, ob das eine große Rolle spielt bei der Gelegenheit. Also man hat schon vor einigen Monaten, ich sage schon 2019 gesagt, aufgrund der Finanzstruktur, die wir in Europa haben und aufgrund des gemeinsamen Haftungsdach für alle europäischen Schulden, die zwar widerrechtlich sind, aber wer hält sich noch an Recht und Gesetz, das wird dazu führen, dass Deutschland regierungsunfähig wird, und zwar bis Ende 2021. Das hatten wir übrigens auch schon gesagt in einem Podcast ungefähr vor einem Jahr, dass das ziemlich deutlich war. Und genau darauf läuft es hinaus, ob es nun zu einer neuen Wahl kommt, wer auch immer da gewählt wird, oder ob die Wahl gar nicht mehr stattfindet, das werden wir sehen. Es sind auf jeden Fall extrem bewegte Zeiten. Entscheidend war, dass wir nicht vergessen dürfen, dass es über diesen ganzen Scharmützeln und kriegerischen Auseinandersetzungen innerhalb der politischen Szene noch offenbar einen Great Reset gibt, der von Klaus Schwab von World Economic Forum dargestellt wurde, wo er genau ankündigt, dass es das Ziel sein wird, zumindest ist das die Interpretation, dass dieses Coronavirus alles zerstören wird, die Wirtschaft zerstören wird, die Kultur zerstören wird, die Tradition zerstören wird, alles komplett mit diesem. Und wenn jetzt Frau Merkel diese Geschichte in Gang setzen wollte, die Bundeskanzlerin, dass wir vom 1. bis 4. diese Testläufe, das war übrigens das Ziel, dass man Testläufe machen wollte für die logistische Notfallversorgung, so wie es geplant wird, das wird jetzt nur verschoben werden. Sie hat offenbar einen Fehler gemacht. Ostern ist also der zweitwichtigste Konsumtag des Jahres innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Der Ostersamstag war das, also über, genau, der Ostersamstag. Und genau den wollte sie dicht machen. Das bedeutet gleichzeitig Panik, was die Versorgung anbelangt, dass die Leute jetzt anfangen, Vorsorge zu betreiben und kaufen doch mehr ein, ob unbewusst oder bewusst, das ist völlig egal. Man nimmt dann lieber noch ein Paket Nudeln mehr mit. Und plötzlich würde vor Ostern, würden dann die Lebensmittel Konzerne sagen, wir sind ausverkauft, wir sind Lenz, wie man auf dem Schiff sagt, wir haben nichts mehr, dann wäre natürlich die Katastrophe zu groß, also wird man das Ganze verschieben. Ich tippe jetzt mal auf Pfingsten. Das Thema ist noch kein bisschen vom Tisch. Es werden jetzt weitere Tage genommen, die für die Menschen wichtig sind, um sie genau an dieser Stelle ins Mark zu treffen. Das spürt man.
Also wie ich gehört habe, ist ja in dieser internen Logistikgruppe ja jetzt auch das Bundesverkehrsministerium mit eingebunden. Das spricht ja auch Bände und dürfte etwas mit Lieferketten und Versorgung zu tun haben. Und heute Morgen hatte ja auch von der CSU der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gewarnt und hat gesagt, es gibt jetzt eine ganz schwierige Situation über Ostern bei den Supermärkten und Drogerien. Es könnte zu Engpässen kommen, es könnte zu Versorgungslücken kommen, weil die Logistikketten den plötzlichen Run auch durch die zusätzlichen Ruhetage nicht bewältigen könnten. Das heißt, das war kurz bevor Frau Merkel dann zurückgerudert ist, Andreas. Das sind ja alles Dinge, die hätte ja Frau Merkel vorher auch wissen müssen, hätte sich abstimmen müssen. Was könnte denn der Grund sein, warum sie offenbar eine Strategie, die intern längst feststeht, vorgezogen hat?
Naja, es geht natürlich um eine komplette Kontrolle über die Menschen, und wie kann man sie besser kontrollieren, als wenn man das Essen auch noch zuteilen würde. Diese Lebensmittelwirtschaft spielt ja eine zentrale Rolle. Spätestens dann, wenn jemand Hunger hat, wird er merken, wie wichtig die Lebensmittel sind. Und im Februar 2020, also vor über einem Jahr, dürfen wir nicht vergessen, traf sich Frau Bundeskanzlerin Merkel mit den großen Lebensmittelgiganten, und zwar im Bundeskanzleramt. Das war im Februar 2020 genau. Und dort traf man sich, und man hatte offiziell die Situation gesagt, dass es sich um Qualitäts- und Umweltfragen handelte. Das kann man jetzt mittlerweile bezweifeln in Anbetracht der Tatsachen, was dann danach gekommen ist. Und diese Lebensmittelmärkte-Schließung sollte aus meiner Sicht ein Testballon sein für die Bevölkerungsakzeptanz. Das hat nicht funktioniert. Gesteuert wäre es übrigens worden, diese Tage, von Ernst & Young und AWS. Das ist übrigens ein Amazon-Konzern, einer von den Big-Tech-Konzernen, die tatsächlich über diese speziellen Simulationsvorgaben auch bestimmen. Und da laufen jetzt doch die Fäden auch zusammen.
Ja, Andreas, es heißt ja auch, intern, dass eigentlich rechtlich alles geprüft worden sei, was diese Maßnahmen angeht, also gerade diese Osterruhetage, wie man sie zynischerweise genannt hatte. Wir hatten heute Morgen eine Zuschrift bekommen, die will ich gerne mal kurz vorlesen. Da schreibt jemand: Zu diesen Entschlüssen oder Beschlüssen eines neuen Feiertags. Mein Mann arbeitet bei der Post seit 1985. In dieser Zeit hat sich viel verändert, nicht nur zum Vorteil. Momentan hat er mit einem Zustellaufwand wie zu Weihnachten zu kämpfen, ohne zusätzliche Unterstützung, die es an Weihnachten gibt. Seinen Berechnungen zufolge kommt es, sollte nun die Post 5 Tage liegen bleiben, weil das wäre ja mit Gründonnerstag, Karfreitag ist eh ein Feiertag, Ostersamstag, Ostersonntag, Ostermontag, 5 Tage. Sollte also jetzt die Post 5 Tage liegen bleiben, wäre es zu einem Kollaps gekommen. Dazu muss bedacht werden, dass bei 5 Tagen zu Hause sitzen im Internet bestellt wird wie verrückt. Zur Zustellung allein nach den 5 Tagen wäre eine tägliche Arbeitszeit von 27 Stunden pro Zusteller nötig, was natürlich nicht geht. Es ist eine Frau, die schreibt, sie sagt dann, ich selbst arbeite in einer Firma, die nicht einfach die Maschinen abstellen kann. Wir arbeiten 365 Tage im Jahr durch, wie in einem Stahlwerk mit Hochofen. Unsere Firma müsste nun auch noch für den Donnerstag Feiertagszuschläge bezahlen für ca. 1000 Angestellte. Warum lassen sich die Betriebe das alles gefallen? Und sie sagt, das sind Überlegungen, die wichtig sind und die scheinen ja jetzt doch auch juristisch geprüft hin oder her eine Rolle zu spielen.
Ja, aber der Kollaps scheint ja offenbar nicht nur mit einkalkuliert worden zu sein, sondern in irgendeiner Form sogar das Ziel. Man muss es ja nur einfach mal deutlich sich vor Augen führen, wie dieser gesamte Prozess aufgebaut wurde und was jetzt passiert. Das sind ja logische Geschichten, denn die gesamte Logistik, sowohl bei der Post als auch bei Zulieferern von Automobilindustrien oder eben halt auch bei Nahrungsmitteln, ist so, dass mittlerweile über 50% der Lkw-Fahrer ihren Job quittiert haben. Das heißt, die Lkw-Fahrer lassen sich nicht mehr testen, sich dieses lange Ding in die Nase schieben bei jedem Grenzübergang und stehen dann dabei vorher noch an irgendeinem Testhäuschen, wo sie nebeneinander stehen ohne Maske und sind ansteckend bis zum Umfallen. Also das Ganze ist ja an Absurdität kaum zu überbieten. Und aus diesem Grunde glaube ich, man versucht hier an dieser Stelle die Lebensmittelketten einfach zu schließen. Wenn man das hinbekommt, auch wenn es jetzt erst im Pfingsten wäre, zum Beispiel statt jetzt Ostern, dann wäre natürlich ein Dammbruch und man könnte jederzeit schließen und aufmachen. Wir hatten darüber schon gesprochen, dass die Lebensmittelgeschäfte dann tatsächlich auch werden dann zu regelrechten kleinen Einkaufseinrichtungen, wie für Notfälle, wo man nicht länger als 15 Minuten einkaufen kann oder 20 und dann durch muss und dann wird man noch kontrolliert, was man gekauft hat, dass man auf gar keinen Fall Vorräte sich angelegt hat. Und wir haben ja eines gesehen, der Bundeskanzleramtsminister Braun, der war ja in den letzten Tagen nicht müde, permanent zu beteuern, um Himmels Willen, kauft hier bloß nichts groß ein. Ihr braucht keine Vorsorge machen. Die Lebensmittelversorgung ist sichergestellt. Und wenn ein Minister wie der Bundeskanzleramtsminister permanent betont, es ist sichergestellt, es ist sichergestellt, dann können wir eins daraus lernen, es ist nicht sichergestellt. Sonst wird er nicht permanent so darüber reden. Das haben wir ja nun mittlerweile gelernt. Und nun ist zurückgerudert worden. Wir merken das natürlich, weil die Logistik zusammengebrochen wäre. Und jetzt muss man sich offenbar mehr Zeit nehmen, um diesen totalen Zusammenbruch zu vermeiden, sondern eine kontrollierte in Schwitzkastennahme der Menschen durch die Schließung der logistischen Strukturen in den Griff zu bekommen. Das heißt, die bleiben dran. Jetzt müssen die Menschen ganz besonders wach sein.
Ja, es heißt auch übrigens jetzt von anderer Seite hier bei den neuen Medien, dass der Grund für Merkels Rückrudern unter anderem auch sei, dass ihre Entscheidung zu einem völligen Zusammenbruch der Union, CDU, CSU, führen könnte, denn vor ein paar Wochen stand die CDU auf fast 40%, heute sind es 26, also 14% Abfall und das ist bei der Unzufriedenheit auch der Ministerpräsidenten und natürlich vieler Politiker, ich nehme mal an, auch im Bundestag, ich die sind ja eigentlich nur noch Staffage, weil die werden so gar nichts mehr befragt. Da wird reinregiert und da könnte es schon sein, dass es erodieren könnte.
Ja, also vor einem Jahr, da haben wir noch immer rumgeeiert, den Begriff totalitär zu nutzen, autoritär zu nutzen, Diktatur zu nutzen. Mittlerweile finden wir das nahezu in allen Medien, sogar zum Teil in den Mainstream-Medien oder in den Quantitätsmedien, die ja im letzten Jahr, ich sage mal, pauschal versagt haben, zumindest was das Ergebnis anbelangt. Und mir tut es leid um die ehrlichen Journalisten, die es gibt, und die sind mit Sicherheit gar nicht so ganz wenig, die genau spüren in ihrer Intuition, in ihrem Gewissen, dass da etwas nicht stimmt und dass sie aus Angst, ihren Job zu verlieren, aus Angst, ihre Miete nicht mehr zahlen zu können oder die Abträge für ihre Häuser, dass sie es weitermachen müssen. Wir spüren hier eine perfide Form einer gigantischen Macht, die in irgendeiner Form über allem steht, über Politik, über EU, über den Konzernen und über all diesen Dingen. Und ich habe ja in meinem Video, welches ich gestern veröffentlicht habe, was ja natürlich eine spezielle Zielgruppe hat, die sich eben tiefer mit Themen auseinandersetzen wollen, hier auch nochmal auf die Seidenstraße auf China eingegangen. Und wenn man das Ganze dann in einem Kontext sieht, dann erkennt man natürlich auch, was da noch hinterstehen kann und wie weit die Strukturen noch gehen. Denn China startet durch in der Wirtschaft, während ganz Europa und ganz USA und auch die westliche Welt gewissermaßen abschmiert. Und das mit Ansage und mit Nachdruck der Führer.
Da kommen wir auch gleich noch hin zu diesem Thema, Andreas. Ich muss noch kurz hier bleiben, weil es geht schon um die Zukunft der Bürger in Deutschland. Und wie geht es jetzt weiter? Also wer meint, dass jetzt, nachdem Angela Merkel sich vor die Öffentlichkeit gestellt und sich entschuldigt hat, alles wieder gut wird und jetzt zu Ostern alles geöffnet wird, ich glaube, der irrt sich. Die Lockdown-Maßnahmen werden weiter durchgezogen. Hier ist jetzt ein Testballon zu früh gestartet worden und er ist geplatzt. Das hat nicht funktioniert. Man kann also nicht einfach über Nacht Supermärkte schließen. Was heißt über Nacht? Das wäre eine Woche Vorlauf gewesen. Und wir sehen, es funktioniert nicht. Wäre das gelungen, also hätte man das, heute Morgen stand es ja noch 50-50, dann wäre das natürlich ein Dammbruch gewesen und hätte dazu führen können, dass man jederzeit willkürlich sowas wieder verhängt. Spekulation ist, dass jetzt also erstmal getan wird, als ob nichts wäre, aber weiter gelockdownt wird, weiter strenge Kontaktbeschränkungen zu Ostern und darüber hinaus. Das heißt ja auch, der Lockdown geht bis 18. April und wahrscheinlich weiter darüber hinaus. Es wurde ja schon von Frau Merkel vor sehr schwierigen 3-4 düsteren, dunklen Monaten gewarnt. Heißt, ich will das nochmal vertiefen, dass die Pläne damit nicht vom Tisch sein werden, denn die Pläne sind ja schon, die liegen vor, das sind Strategien, die vielleicht in Abgleich mit solchen Aussagen von Klaus Schwab aus dem WEF und so weiter entstanden sein könnten, spekulieren wir. Und dass man jetzt halt eine leichte Bremse reingehauen hat, um dann langsam wieder hochzufahren.
Also eigentlich müsste jetzt in jeder Zeitung, wenn es noch so etwas wie tatsächlich ernst gemeinten, seriösen Journalismus gibt, müsste heißen Kapitulationserklärung von Angela Merkel. Shutdown-Maßnahmen waren falsch. Ich muss da noch mal drauf reingehen. Es sind in diesem Jahr, es geht nicht um Politik, ob die CDU abgemeldet wird oder nicht. Ehrlich gesagt interessiert mich das persönlich relativ wenig. Was mich interessiert, sind die vielen Schicksale von Menschen auf der gesamten westlichen Welt. Und wenn ich mich mit Deutschland hier beschäftige, und das ist ja unser Zielgebiet, für die wir auch hier tätig sind, dass wir da eines sagen müssen. Es sind so viele Menschen zerstört worden, psychisch. Kinder laufen mit Masken rum und haben schwere Schäden. Viele Menschen sind gestorben, weil sie nicht operiert werden konnten mit normalen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sonstigen Dingen. Massen an Unternehmen, gut gehende Unternehmen, Restaurants und so weiter, Fitnessstudios, alles das, was übrigens auch der Gesundheit dient. Übrigens können Restaurants, wenn sie gesundes Essen anbieten, auch der Gesundheit dienen. All diese Dinge sind zerstört worden und Frau Merkel hat es ganz deutlich gesagt, der Erfolg der gesamten Politik seit März 2020 ist aufgefressen. Es hat also nichts gebracht. Es war also umsonst das Leid der Menschen. Das möchte ich noch mal klar unterstreichen.
Ich werde die Meldung von Merkel aus der vorgestrigen Nacht, ihre Aussagen, hier nach dem Podcast heute nochmal einstellen. Bitte speichert euch das mal ab. Das war ja der Moment, in dem sie relativ siegessicher diese Maßnahmen verhängt hat und auch begründet hat, was du gerade sagst. Es ist einfach wichtig, dass sie alles, was bislang passiert ist, als null und nichtig erklärt hat und sagt, jetzt geht's erst richtig los. Dritte Welle, tödlicheres Virus, infektiöseres Virus. Wir machen weiter und es wird auch so kommen. Was kann man empfehlen? Man kann und muss weiter empfehlen, auf die Bevorratung zu achten. Denn was wir nicht außer Acht lassen dürfen, neben Lieferkettenunterbrechungen, jetzt hängt im Suezkanal noch ein Riesenfrachter fest, der die Route Europa-Asien fährt. Und wir wissen, wir kommen ja gleich noch mal auf die weltweite Versorgung, Andreas. Aber die Lieferketten sind unterbrochen. Ich habe auch dazu gleich noch 2, 3 Zuschriften, aus welchen Bereichen überall. Eben nicht nur Food, sondern viel Non-Food. Sondern man darf die Inflation natürlich jetzt nicht außer Acht lassen. Denn wenn Lebensmittel rar werden oder auch andere Produkte rar werden, dann werden sie natürlich teurer, sodass die Menschen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, das sehr schnell extrem merken werden.
Ja, wir merken es ja deshalb schon. Ich habe gerade gelesen, ich glaube, das war auch auf deiner Seite, dass eine Frau in einem Tiergeschäft, Tierfachgeschäft, mit welches Tiernahrungsmittel und so. Ach, das machst du gerade, okay. Wo das auch deutlich wird, wo sie das nicht mehr produzieren. Wunderbar. Also was ich meine damit ist tatsächlich, die Logistikketten sind natürlich schon relativ am Ende. Interessanterweise, wir sehen zum Beispiel in der Nordsee und auch in vielen anderen großen Häfen, liegen gigantische Frachter vor Anker oder sie drehen ihre Kreise tatsächlich nur auf ganz kleiner Fahrt im Standgas gewissermaßen, denn die Liegegebühren in einem Hafengebiet sind sehr, sehr teuer, aber oft werden die dann auch einfach abgestellt, weil einfach gar nichts zum Transportieren da ist, weil die großen Frachter natürlich die großen Distanzen bringen, aber die vielen kleinen LKW-Teile, die wir brauchen oder die Fiederschifffahrt, also die technischen Gegebenheiten, die wir brauchen, um zum Beispiel die Waren erstmal zum Hafen zu bringen, um sie zu verladen. Ein Verladekran, der kaputt ist und kann nicht repariert werden, weil irgendwelche Ersatzteile von einem Verladekran nicht da sind, dann kann der auch kein Container auf dem Schiff laden. Das heißt, das sind ja eben halt tatsächlich diese Ketten, die durch alle Instanzen hindurchgehen, die sich ja gar keiner so richtig klar macht, was da alles so hintersteht. Und interessanterweise an der Stelle nochmal, ich habe gerade gelesen, dass ja auch in Dänemark offenbar der Shutdown zurückgenommen wird und man jetzt sagt, wir werden eben halt diese Corona-Maßnahmen in der Härte nicht mehr durchführen, sondern jetzt das Ganze weitaus mehr öffnen, als es je der Fall war. Und man erkennt, dass es ein großer Fehler war. Frau Merkel aber sagt nochmal, unsere gesamte Politik hat versagt, aber wir werden sie konsequent fortsetzen, nur noch härter. Das ist unfassbar.
Ja, und wir hatten es gestern in unserem spontanen Podcast schon angesprochen, worauf sollte man achten? Also erstmal wichtig, nicht nur frische Nahrungsmittel, sondern vor allem eben Nudeln, Reis, Trockenerbsen, so etwas sich hinzupacken. Ich plädiere immer für Kichererbsen, getrocknete, weil wenn man die in einem großen Sack da stehen hat und eine Handvoll über Nacht in Wasser einweicht, dann hat man wirklich ein proteinreiches, wunderbares Vitamin-Ersatzprogramm sozusagen. Es heißt hier, was wohl runtergefahren werden könnte, sind sowas wie vegane Drinks, Hafer, Kokos, Soja, Hanf, hatte ich gestern schon mal gesagt, kann man sich auf Lager legen. Tiernahrung, du hast es gerade gesagt, also da gibt es eine Zuschrift, die haben wir aufgrund dieser Aussage bekommen. Da heißt es, wir betreiben einen Zoofachhandel, in welchem wir nur artgerechte Tiernahrung anbieten. Wir haben viele Tiere, welche Futtermittelunverträglichkeiten haben und somit auf Spezialfutter angewiesen sind. Wir sehen natürlich auch in diesem Bereich Handlungsbedarf, da viele Hersteller schon ankündigen, dass es zu Lieferverzögerungen und zu starken Preiserhöhungen kommen wird. Wir empfehlen unseren Kunden schon seit längerem, diese auf Vorrat zu kaufen. Gleichzeitig arbeiten wir auch eng mit unserem Tierarzt zusammen, welcher auch schon festgestellt hat, dass bestimmte Medikamente zurzeit schlecht bestellbar sind und sich dort natürlich auch starke Preiserhöhungen entwickeln. Wir sollen also darauf nochmal hinweisen, gerade auch für kranke Tiere, die eben so billiges Discounterfutter nicht vertragen und man einfach in jedem Punkt da achtsam sein muss.
Ja, und deshalb empfehlen wir natürlich dafür zu sorgen, dass ihr auch für die Lieblinge zu Hause, und das meine ich ganz ernst, dass ihr da entsprechend auch vorgesorgt habt. Ja, es wird mir immer wieder so klar, wenn ich dran denke an das Jahr 2019 zurück, wo ich das Gefühl hatte, jetzt setzt die Kernschmelze des Finanzsystems ein, und ich hatte mir überlegt, womit sie es machen würden. Wir wussten, 2015 wurden die Grenzen wieder rechtlich geöffnet und es gab irgendwie eine Bevölkerungswanderung, die man durchgezogen hat in irgendeiner Form, wo man sich fragte, kann es jetzt noch schlimmer werden? Und ich weiß noch, wie ich 2019 in den Seminaren dann immer gesagt habe, ja, es kann noch schlimmer werden. Den Blackout hatten wir noch gar nicht gehabt oder einen Kernkraftunfall oder sonst irgendwelche Dinge. Das heißt also zumindest angekündigte oder zumindest irgendwelche, die man dann entsprechend propagandistisch nutzen könnte, wie gefährlich sie auch sein mögen. Nun kommt plötzlich dieses Coronavirus aus dem Nichts, welches sich im Nachhinein als nicht schädlich herausgestellt hat in der Form, wie man es argumentiert hat. Das heißt, entweder ein Irrtum oder ein Vorsatz der Fernsehwissenschaftler, die uns vorgeführt werden, dann in den öffentlich-rechtlichen Medien. Und jetzt wird es konsequent weitergeführt. Dieser ganze Schaden hätte nicht da sein müssen, wenn nicht ein solches Komplettversagen der Wirtschaft, Wirtschaftsführer der Großkonzerne wohlgemerkt, der entsprechenden politischen Personen, die die Macht verkünden, und den entsprechenden Finanzstrukturen und Stiftungen, die da in irgendeiner Form hinter dem gesamten System stehen. Und wenn wir dann sehen, diese WEF-Darstellungen mit den entsprechenden, mit der Agenda, wo genau beschrieben wird, was stattfindet, und genau das wird eingesetzt, es ist doch für jeden von uns einsehbar und sichtbar.
Ich werde nachher noch mal ganz kurz ein paar Punkte aus diesem WEF-Papier, aus dem Buch Klaus Schwabs, Great Reset, zitieren. Vorher noch mal ganz kurz in zwei Zuschriften hinein. In der einen heißt es, ich arbeite im Supply Chain Management in der Elektrobranche. Ich wollte euch nur mitteilen, dass ich die Info erhalten habe, dass ein 40-Fuß-Container 2019 um die 1.000 US-Dollar Miete gekostet hat. Jetzt liegt der Preis bei 10.000 US-Dollar, Tendenz steigend. Außerdem fehlen die Leute zum Be- und Entladen, was zu Verzögerungen führt. In Indien gibt es wohl noch ganz gut Container, aber die meiste Ware kommt aus China. Außerdem gibt es ein Lieferproblem bei Granulat für alle möglichen Plastiken. Lieferzeiten um die 20 Monate. Die Rohmaterialien auf dem Elektronikmarkt sind auch rar, und bei Displays zum Beispiel haben wir derzeit um die 18 Wochen plus Fracht. Eine Seefracht dauert um die 8 Wochen. Aber auch hier kommt es ständig zu Verzögerungen, also halbes Jahr ungefähr. Dürft ihr gerne weitergeben?
Naja, das hat natürlich auch viel mit der Inflation zu tun, denn diese unendlichen Geldmengen, die momentan aus dem Nichts produziert werden, ohne dass irgendeine wirtschaftliche Mehrwertschaffung dahinter steht oder ein Edelmetall hinterlegt wird oder sonst irgendetwas, was dieses Geld in irgendeiner Form bewerten würde, dann stoßt eine extrem große Geldmenge, die auch noch explodiert, auf immer kleiner werdende Absatzmärkte. Und wenn zu viel Geld um zu wenig Waren buhlt, dann bedeutet das, dass die Preise steigen. Das hat was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Und das natürlich in den Bereichen, wo die Nachfrage groß ist. Das sind jetzt nicht unbedingt Autos, aber in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel Container, für die vielen kleinen Unternehmer, die jetzt dringend Ware brauchen, weil sie haben Kunden, die würden gern bezahlen, die würden ihre Produkte abnehmen, aber sie kommen die Produkte eben nicht ran, also wird die Nachfrage nach Transporten unglaublich groß, und das führt dann in solchen Spezialbereichen natürlich zu extremen Verwerfungen und Inflationsarien. Das nächste wird natürlich sein, die Lebensmittel. Die werden als nächstes betroffen sein, denn essen muss jeder, trinken muss jeder. Und wenn da die große Nachfrage natürlich aufrechterhalten bleibt, liegt ja auf der Hand, weil man kann ja nicht sagen, jetzt esse ich mal ein halbes Jahr nicht. Ein Auto kann man mal ein halbes Jahr nicht kaufen und sagen, bleibt sie eben halt, oder ich gehe zu Fuß. Mit Essen, Trinken wird es schwierig. Das heißt, genau die Dinge, die man braucht, die werden jetzt explodieren in den Preisen. Deshalb nochmal Vorsorge.
Ja, und viele Leute sind natürlich auch verunsichert, weil sie sehen, dass praktisch über Nacht willkürliche Entscheidungen getroffen werden können. Es ist jetzt vielleicht passiert, dass die Kanzlerin das zurückgenommen hat, weil es so nicht geht. Aber wir ahnen, dass es absolut mit diesen Maßnahmen weitergehen wird. Und natürlich in dieser Verunsicherung deckt sich jeder mehr und mehr ein, was dazu führt, dass die Lieferbestände weniger werden und es mit dem Nachschub natürlich nicht so lustig ist. Und hier kommt noch eine Zuschrift aus der Baubranche. Da schreibt jemand, mein Lebensgefährte und ich sind in Rente. Ich bin seit langem auf ihrem Kanal und so weiter. Gestern fand eine Besprechung in der Baufirma, in der mein Lebensgefährte hin und wieder noch freiberuflich tätig ist, statt. Die Auftragsbücher sind voll. Die Bauholzpreise sind am explodieren. Letzte Woche ein 40-prozentiger Anstieg, diese Woche bereits 60%. Ähnlich sieht es bei Baustahl aus. Bestellungen werden bereits kontingiert, das heißt, die gewünschte Menge wird nicht mehr geliefert.
Das sind die ersten Anzeichen einer drohenden Hyperinflation. Und das, was wir haben, nennt man eigentlich Stagflation. Das heißt, wir haben gleichzeitig deflationäre Tendenzen und auch gleichzeitig rücklaufende Produkte, die nicht mehr angeboten werden. Aber wir haben Inflation in speziellen Bereichen. Das ist genau das, was ich jetzt gerade wieder sage. Das heißt, die gesamte Wirtschaft ist den Marktmechanismen entzogen worden durch diesen Irrsinn, der da gerade erklärt wird per Dekret, BEF und so weiter. Wir werden in Zukunft nachhaltig, wir werden in Zukunft grün-rot arbeiten. Und das, was da entsteht, führt natürlich dann zu sogenannten nachhaltigkeitswirtschaftlichen Aktivitäten. In Wirklichkeit führt das natürlich zum völligen unkontrollierten Kollaps. Würde man mit den Menschen offen darüber reden, dass wir eine neue Architektur der Ökonomie brauchen, hätte keiner was dagegen. Aber wir merken, es sind wieder dieselben Personen, die auch das alte System aufgebaut und genutzt haben, bis zum letzten Atemzug im Rahmen einer Umverteilung zu ihren Gunsten. Und die Personen sagen uns nun, jetzt zeigen wir euch, wie wir da rauskommen in eine nachhaltige Politik. Und das Ergebnis, was wir da jetzt gerade erleben hier in Deutschland oder in den westlichen Staaten, das ist gerade das, was hier gerade läuft, durch diese Personen initiiert.
Eine weitere Leserzuschrift, das ist dann auch die letzte für heute, kommt für die Hotel- und Gaststättenbranche. Eine Frau sagt, ja, sind jetzt alle überrascht über die Oster-Lockdown-Maßnahmen. Für mich und meine Familie eigentlich nichts Neues, denn bereits im Dezember 2020, also vor einem Vierteljahr, erinnere mich nicht mehr so genau, vielleicht war es auch Mitte Januar, hatte ich folgende Information, nämlich dass Gastro und Hotels frühestens nach den Osterferien öffnen dürfen und weiterhin sehr harte Maßnahmen bis zum 30.06. zu erwarten sind. Und danach es genauere Anweisungen dann gibt, auch über den Sommer hinaus und so weiter. Diese Information habe sie von jemandem, der ihr sehr nahe steht, der geschäftlich eng verbunden ist mit einem der größten weltgrößten Thermenbetreiber. Es heißt, diese Information könne man dem Volk nur scheibchenweise beibringen, denn sonst würde es einen Aufstand geben, sagt dieser Betreiber. Gleichzeitig hätte ihr eine Bekannte, die auch in einem Hotel arbeitet, berichtet, dass sie zu Weihnachten eine Karte von ihrem Arbeitgeber erhalten habe mit den Wünschen frohes Weihnachtsfest und auch gleichzeitig schon schöne Ostern. Denn vorher werden wir uns wahrscheinlich nicht wiedersehen.
Ja, und genau was sie beschreibt, ist richtig. Es ist eine Art Salamitaktik, die hier stattfindet, weil die Menschen tatsächlich mit der eigentlichen Planung noch nicht konfrontiert werden dürfen. Dazu müssen sie erst einmal ein bisschen zermürbt werden. Und diese Zermürbungspraxis, die zeigt ja auch eine gewisse Wirkung. Ich erkenne immer mehr Menschen in meinem Umfeld, die mit mir überhaupt nicht übereinstimmen und mit meinen persönlichen Einstellungen. Übrigens ist das auch völlig erlaubt. Aber dass die jetzt nicht etwa sagen, wir schwenken jetzt um und sagen, Mensch, Andreas, vielleicht hast du doch recht gehabt. Auch bei uns geht natürlich durch unseren Bekanntenkreis der Riss durch die Menschen. Menschen, wie bei euch mit Sicherheit, liebe Zuhörer, auch. Aber wir merken jetzt tatsächlich, wir kommen in eine neue Qualität und die Menschen kippen jetzt nicht um, sondern mehr oder weniger deprimieren sie dabei und haben gar keine Meinung mehr, anstatt sich jetzt zu fangen und in das Eigenbewusstsein zu kommen. Und diese Aussage von Frau Merkel, die übrigens ein genialer Schachzug war aus psychologischer Sicht, die wird nämlich aus meiner Sicht dazu führen, mal sehen, ob ich recht habe, dass die Zeitungen ganz groß titeln werden, dass Frau Merkel Größe zeigt und sich entschuldigt für einen falsch angekündigten Vorgang, jetzt über die Ostertage die Dinge zuzumachen, und dass man geflissentlich übersieht, dass sie gleichzeitig gesagt hat, dass die gesamte Corona-Politik gescheitert ist, die sie gemacht hat. Und genau das hat sie zugegeben.
Wir hatten ja gesagt, vorgestern Nacht hatte die Bild-Zeitung ja einen ziemlich guten mehrstündigen Stream laufen gehabt, sehr emotional, sehr kritisch. Sie sind immer noch kritisch, aber es hat sich alles schon gewendet. Man ist schon eigentlich wieder so im Fahrwasser. Da ist Wolfgang Bosbach, der CDU-Politiker, befragt worden, der ja immer als Brücke zwischen dem Kanzleramt und den Menschen im Volk gegolten hatte, und den hatte ich selber ja auch vor wenigen Jahren mal interviewt zu den Sachen Grenzschließungen, wo er durchaus sehr kritisch war. Aber die Kritik, die er äußert, die bleibt an irgendeiner Planke hängen und weiter geht es dann nicht, Andreas. Dass mal solche Leute sich wirklich hinaustrauen würden und sagen würden, Kinder, was hier abläuft, das seht ihr doch selber. Es führt alles in eine ganz bestimmte Richtung. Aber das passiert tatsächlich noch nicht. Wir haben gesehen, Nena, die Sängerin, die hat sich jetzt geäußert und hat den sogenannten Corona-Leugnern der Großdemo in Kassel gedankt. Und das führt dazu, dass Spiegel und Stern und andere Mainstream-Medien über sie herfallen und ihr eben jetzt auch Querdenker, Corona-leugnerische Attitüden bestätigen und sagen also, mit Michael Wendler und Attila Hildmann ist sie jetzt die Nächste, die in diesen desaströsen Strudel geraten würde. Das heißt, Menschen, die sich jetzt doch trauen, ihre Meinung zu sagen, erhalten immer noch enormen Gegenwind. Anstatt dass die alten Medien ihren Fokus jetzt endlich darauf richten würden, was im Land angerichtet wird. Denn diese Menschen, die sich hier äußern, ich distanziere mich tatsächlich sogar von einigen Äußerungen von Attila Hildmann. Ich bin überhaupt kein Fan, wenn ich das jetzt hier nenne. Ich bin überhaupt nicht Fan von irgendjemandem, außer von manchen Musiktiteln von Nena. Das absolut. Ich möchte auch eine gewisse Distanz bewahrt haben, weil wenn man hier anfängt, Sympathie für jemanden zu bekunden, ist man schon nicht mehr frei im Kopf. Aber Andreas, die Medien, die jetzt ja eigentlich die Aufgabe hätten, richtig hineinzuleuchten und die Dinge zu versuchen, mal aufzudröseln, wie wir das ja auch versuchen, und diese Leserzuschriften beispielsweise, die wir bekommen, uns ja weiterhelfen, und die Medien bekommen die auch. Ich bin sicher, dass besorgte Bürger dahin schreiben. Was ist es, was sie immer noch hält? Sind es die wahnsinnig hohen Zahlungen aus dem Kanzleramt?
Naja, also ich denke mal, the point of no return ist überschritten an der Stelle. Selbst wenn die Quantitätsmedien, die sich selbst Qualitätsmedien nennen, anfangen würden, jetzt ehrlich zu berichten, aufrichtig zu berichten, objektiv zu sein und nicht mehr tendenziös aufgestellt zu sein, es wird ihn keiner mehr abnehmen. Es sind zu viele Leute raus. Ich glaube, die alten Medien sind tot. Also unabhängig jetzt davon, ob sie noch am Leben bleiben, künstlich im Rahmen einer propagandistischen, totalitaristischen Struktur. Das will ich jetzt nicht sagen, aber den Begriff Medien, den kann man aus meiner Sicht ihnen längst aberkennen, denn das Versagen auf ganzer Linie ist groß. Sie stehen natürlich jetzt auch finanziell mit dem Hintern an der Wand, das muss man ganz klar sagen. Und ohne groß geschaltete Anzeigen vom Bundesgesundheitsministerium über beispielsweise irgendwelche Corona-Apps, die man auf das Handy lädt und so weiter und so fort, würden viele überhaupt nicht mehr existieren können. Übrigens wird das bezahlt durch Steuergelder. Das heißt, wir haben ja mittlerweile eine völlige Verdrehung der gesamten Situation hier vorliegen. Die Staatsträger, das sind ja eigentlich diejenigen, die die Steuern zahlen, die Menschen, die Bürger, die sind mittlerweile tatsächlich runterdegradiert worden zu Mitläufern, zu ich sage mal, unterdrückten Gruppierungen. Das ist noch sehr höflich ausgedrückt. Aber tatsächlich ist es so, dass die eigentlichen Staatsdiener, das haben wir ganz vergessen, das sind die Politiker, das sind die Beamten, sie haben den Menschen zu dienen, die in dem Land leben. Sie dürfen ihnen dienen. Genau diese Menschen haben die Macht an sich gerissen, sind jetzt in einer Autorität gelandet und haben damit auch die Medienlandschaft über sich übernommen. Und sie können nicht mehr raus, diese Medienlandschaften. Ich glaube, es wird sich zerstören, genau wie die ganze Parteiendemokratie sich auch zerstören wird. Und wir haben natürlich auch ein Licht am Horizont, sofern man das so sagen kann, dass natürlich eine neue Weltmacht im Osten sich tatsächlich mehr jetzt entsprechend etabliert. Russland, China. Ich denke daran, dass von der Seite natürlich einige Veränderungen kommen werden. Wobei das aus jetziger Sicht natürlich nur eine geografische Veränderung der Macht ist, mit denselben Mitteln und Methoden, die da natürlich wiederum drohen. Aber das könnte eine Chance sein, durch diesen Wechsel in ein Zeitfenster zu geraten, in dem wir tatsächlich in eine nachhaltige, vernünftige Politik kommen, die den Menschen dient, übrigens in der die Wirtschaft auch den Menschen dient und die Menschen nicht mehr der Wirtschaft zu dienen haben, um damit die Strukturen des Staates zu finanzieren, die dann die Menschen, die es finanzieren, auch noch unterdrücken. Also das ist ja ziemlich absurd, das Ganze.
Andreas, mit anderen Worten, wenn man jetzt als Bürger sagt, sag mal, wo sind wir hingekommen? Was ist das für eine neue Welt? Warum ist nichts mehr, wie es mal war? Dann kann man wirklich ganz klar bestätigen, dass wir uns in einem gewaltigen globalen Umbruch befinden, den du schon seit vielen Jahren angekündigt hast, deswegen ja auch als Crash-Prophet bezeichnet worden warst. Und dein Fehler ist halt immer, du bist zu früh dran mit deinen Prognosen. Und du hast es dir, wie du gerade auch nochmal gesagt hast, ja nicht vorstellen können, auf welchem Weg der Dieb heimlich angeschlichen kommt in der Nacht. Aber nun wissen wir es, es war die Mikrobe, mit der man das versucht. Ist das eine Haltung, mit der man jetzt hier durchgehen kann, das Beste wollend im besten Sinne vorsorgen, und zwar nicht nur natürlich irdisch, sondern auch geistig, um dann durch diesen Destabilisierungsprozess innerlich stabil durchzukommen, weil es am Ende gut wird.
Ja, Geist heißt ja auch Gewissen, und normalerweise müssten wir jetzt appellieren an die politische Kaste und auch an die entsprechenden führenden Strukturen der Massenmedien, der öffentlich-rechtlichen Sender und all dieser großen Zeitungen, die wir haben, nämlich an ihr Gewissen jetzt zu appellieren und zu sagen, werdet bitte wach, ihr habt auch Kinder, ihr habt auch Enkel. Aber ich glaube, durch dieses Framing, durch diese komplette Abrichtung auch in dem Bereich der Political Correctness ist es uns mittlerweile abhanden gekommen, überhaupt noch frei zu denken. Wir haben nur noch Scheren im Kopf und wir werden jetzt eine Veränderung erleben, aber die wird von den Menschen selbst ausgehen. Ja, wir befinden uns aus meiner Sicht hier im jüngsten Gericht. Das ist übrigens in der Bibel auch beschrieben, oder wir können es auch nachlesen in den Büchern Im Lichte der Wahrheit von Abdroschin, wo wir ja unser Fundament drauf aufgebaut haben, nämlich dieses Leben neu zu beurteilen und zu sehen, sich dadurch eine Art neue Biografie zuzulegen, die befreit ist von den alten Framing und den entsprechenden Abrichtungen durch unsere ganzen Generationen, nämlich wieder in den Schöpfungsgesetzen zu schwingen und zu erkennen, wie die Gesetze der Natur ganz klar funktionieren. Und das, was wir hier erleben, ist nichts anderes als ein unglaublich dunkler Angriff auf die gesamte Menschheit, vertreten durch entsprechende Führungsstrukturen, die wir oft genug benannt haben. Und jetzt sind die Menschen an der Reihe, dieses Problem, diese Herausforderung zu managen, indem sie ihr eigenes Bewusstsein finden, sich klar aufstellen, mit dem Boden verbunden, dem Licht ausgerichtet und dann stramm in Richtung des Lichtes zu gehen. Ich sage nicht marschieren, ins Licht zu gehen, weiterzugehen und sich nicht ins Straucheln bringen lassen durch diese gesamten medialen Schnellschüsse, die auf uns abgefeuert werden. Das sind mediale Schnellschüsse. Wir müssen jetzt lernen, trotz alledem in der Ruhe zu bleiben oder gerade jetzt deswegen in der Ruhe zu bleiben. Und dann haben wir eine ganz große Chance, dieses Leben neu zu meistern, zu erkennen, was sind die materialistischen Strukturen, die politischen, die geostrategischen Strukturen, aber vor allem, Was sind die Gesetze der Natur, die Pendel, die hin- und rückschlagen, nämlich im Rahmen der Wechselwirkung, die wir hier gerade erleben? Wenn wir sehen, dass China zum Beispiel jetzt gerade eine Machtübernahme dieser Welt eventuell vorbereitet, ist es nichts anderes als das, was vorher von US-amerikanischer Seite gelaufen ist und was wir gerade hinter uns haben. Und jetzt findet ein Wechsel statt, ideal, um eine Neuerung in Gang zu setzen.
Ja, in diesem Zusammenhang möchte ich ganz kurz hinweisen, die Abendgebete gibt es ja weiterhin, die eben auch in die innere Stabilisierung führen können, wenn man sich die Podcasts anhört, wenn man in diese grünen Bücher, in die drei Bände im Lichte der Wahrheit schaut, um sich selber innerlich zu stabilisieren. Gerne möchte ich auch weiterhin trotzdem jeden Tag, auch wenn es das Abendgebet, also Abendgebet ja um 21.30 Uhr sowieso, aber die Ansage nicht mehr jeden Abend gibt, möchte ich dennoch weiterhin eure schönen Fotos von Sonnenauf- und Untergängen und Naturerscheinungen weiter posten. Bitte vergesst das nicht. Also ich brauche diese Fotos, wir brauchen die, damit wir eben sehen, wie wundervoll die Kraft der Natur arbeitet und wie dunkel die Welt um uns herum zusammenbröseln kann und dennoch diese Schönheit, die Wahrheit immer bestehen bleibt. Und wenn ihr Fotos macht für uns, die wir dann auch hier veröffentlichen, die wir gerne auch in die Videos, wir veröffentlichen zwischendurch immer einmal Videos mit euren Fotos, wo dann noch ein paar Texte aus den Abendgebeten drüber gelegt sind, damit Menschen auch sich die Bilder dazu anschauen können, vielleicht in dem Kontext. Bitte im Querformat. Unser Producer sagt, wenn wir die Bilder, die wunderschönen Bilder nutzen wollen, sollten sie im Querformat kommen. Also dieser Hinweis war auch nochmal wichtig. Andreas, ich möchte jetzt mal kurz kommen zum IFO-Institut, das ja auch eingebunden ist in die ganzen Maßnahmen und Absprachen, die da jetzt gerade auch offenbar kollabiert sind, weil jemand zu voreilig veröffentlicht hat. Auf jeden Fall gibt es eine Aussage des Konjunkturchefs des Münchner IFO-Instituts, Timo Wollmershäuser heißt er, und er sagt, dass es sehr, sehr schwierig wird mit diesem dritten Lockdown, mit diesem neuen Virus, denn dieser dritte Lockdown könnte uns pro Woche 2,5 Milliarden Euro kosten, heißt es. Und es geht hier auch um das, was vorher besprochen worden war, was Merkel dann auch veröffentlicht und zurückgenommen hatte und in dem Rahmen geäußert hatte, wir werden leider auch von der Notbremse Gebrauch machen müssen. Und hier sagt eben der Herr Wollmershäuser, dass dieser dritte Lockdown sehr gefährlich sein könnte, gleichzeitig aber anscheinend unabwendbar.
Ja, diese 2,5 Milliarden pro Woche, die er da bezeichnet, da sind wahrscheinlich übrigens, und das sage ich mal scherzhaft, die Honorare vom IFO-Institut und deren Mitarbeiter, die daran nämlich mitwirken an diesen Lockdowns, vermutlich mit drin beteiligt. Denn ich glaube, wenn der Lockdown kommt und die Einnahmen runterfallen, dann wird das wahrscheinlich für die Mitarbeiter dieses Instituts genauso wenig wie für Ernst & Young oder EY, wie es heute heißt, die werden da wohl kaum betroffen von sein. Das sind ja die Kosten, die auch anfallen. Um das nochmal ganz klar zu machen, ich mache das ab und zu mal zu erklären, wenn wir hier reden von 2,5 Milliarden pro Woche. Ich möchte nochmal eine Million, eine Milliarde und eine Billion, ganz kurz. Ich habe das mal versucht, den Unterschied klar zu machen, weil viele Menschen diese Zahlen nicht zuordnen können. Eine Million umgerechnet in Sekunden entspricht ungefähr 12 Tage. Eine Milliarde in Sekunden entsprechen ungefähr 31 Jahre. Eine Billion Sekunden entsprechen ungefähr 31.000 Jahre. Also es ist jetzt einfach so, dass ich damit sagen will, wir haben ungefähr pro Jahr 1,5 Billionen Euro neues Geld, welches reingeht in Europa, in die Wirtschaft, in Euro. 1,5 Billionen. Und wenn wir wissen, dass eine Billion in Sekunden 31.000 Jahre sind, dann sind das 45.000 Jahre in Sekunden, die jedes Jahr als Euro dazukommt, wenn jede Sekunde ein Euro wäre. Wozu das führen muss, Das liegt ja wohl auf der Hand. Und wenn wir hier mal so ganz flockig über 2,5 Milliarden sprechen und so weiter, ist es den Menschen überhaupt nicht klar, worum es sich handelt. Das ist Geld, welches aufgenommen wird und von den Bürgern in Form von Steuern zurückgezahlt werden sollen. Aber die handelnden Personen, die diese Dinge, ich sage mal, aushecken oder entscheiden, um es seriös auszudrücken, die werden nicht davon betroffen sein. Denn das ist das Geld, was genau dort auch mit hinfließt.
Also der Herr Wollmershäuser spricht seine eigenen Honorare hier nicht an in seiner Auskunft. Er sagt, Andreas, ein dritter Lockdown, 2,5 Milliarden pro Woche an Wertschöpfung. Und er bezieht sich dabei, das hat die Wirtschaftswoche veröffentlicht, auf Berechnungen, die er für den zweiten Lockdown im Winterhalbjahr durchgeführt hatte und bei denen er die Bruttowertschöpfung in den Sektoren Handel, Gastgewerbe, Verkehr und sonstige Dienstleistungen wie Freizeitunterhaltung, Kultur in Beziehung gesetzt hat, zu einem Referenzszenario ohne Pandemie. Rechnet man allerdings die Wertschöpfungsverluste im Staatsbereich mit ein, etwa durch Kitaschließungen, ausfallende Operationen in Krankenhäusern, würde das Minus sogar noch höher ausfallen. Der Staat hat einen Anteil von 20% an der Bruttowertschöpfung in Deutschland.
Ja, was er hier bespricht, ist quasi eine sich selbst Verdauung, die hier stattfindet. Hier verzerrt sich tatsächlich eine Wirtschaft, eine Struktur, ein aufgebautes System über Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, welches sich jetzt durch den Lockdown selbst verdaut ins Nichts. Und was bei einer Verdauung rauskommt, das wissen wir.
Ja, und ich gehe jetzt mal ganz kurz in einige Zitate von Klaus Schwab in seinem Buch Great Reset. Haben wir schon öfter hier durchgesprochen, aber in dem Zusammenhang, was derzeit aktuell sich weiterentwickelt, macht das ja alles mehr und mehr Sinn. Und als ob er in eine Glaskugel geschaut hätte, dieser Herr Schwab, hatte er das Ganze ja schon im Juli letzten Jahres in dem Buch veröffentlicht. Ein Buch muss geschrieben werden, ein Buch muss korrigiert, lektoriert, gedruckt werden, verlegt werden. Das heißt, also es gibt auch noch einen Zeitprozess vor diesem Juli 2020. Mit anderen Worten, wahrscheinlich im späten Frühjahr hat Herr Schwab diese ganzen Dinge schon niedergeschrieben. Und dazu braucht man nun allerdings wirklich hellsichtige Fähigkeiten, denn im Frühjahr letzten Jahres haben viele Leute gedacht, naja, okay, das ist jetzt hier mal was Vorübergehendes, aber es wird jetzt nicht eine existenzielle Sache sein. Also was hat er da geschrieben? In diesem Buch, die Covid-19-Krise wird uns in die schwierigsten Zeiten, denen wir seit Generationen gegenüberstehen, stürzen. Millionen von Unternehmen werden untergehen. Der durch den Lockdown hervorgerufene Schock für die Weltwirtschaft ist der bisher schwerwiegendste und abrupteste in der aufgezeichneten Wirtschaftsgeschichte. Es wird eine weltweite Arbeitsmarktkrise von gewaltigen Ausmaßen entstehen. Eine der größten Unruhen für die Zeit nach der Pandemie sind soziale Unruhen. In einigen extremen Fällen könnte dies zum Zerfall der Gesellschaft und zum politischen Zusammenbruch führen. Für viele solcher Staaten wird die Pandemie der exogene Schock sein, der sie zum Scheitern bringt und noch weiter hinabsinken lässt und so weiter und so weiter.
Ja, und jetzt stellt sich für mich die Frage, ist es wirklich die Weltwirtschaft oder ist es das, was wir als Weltwirtschaft bezeichnet hatten, nämlich die gesamte westliche sogenannte Wertegemeinschaft, die China zum Beispiel mehr oder weniger als Hobelbank oder als Werkbank der Welt bezeichnet hatte, die eben halt für die niederen Arbeiten zuständig waren. Ist das tatsächlich so oder kommt hier auch jetzt ein zurückschlagendes Pendel? Und ich habe in meinem neuen Video, was ich gestern veröffentlicht hatte, über das Thema Weltmacht China und gleichzeitig auch das Thema mit dem Great Reset gegenübergestellt und die provokante Frage gestellt, das World Economic Forum oder beispielsweise die großen Philanthropen, die wir haben, die Milliardäre, handeln die eigentlich im eigenen Interesse und handeln sie tatsächlich im Interesse einer neuen Wirtschaft, eines Great Resets? Oder sind sie tatsächlich Handlanger der chinesischen kommunistischen Partei? Denn wir sehen, dass die Weltwirtschaft sich auf den Westen bezieht, die gerade kollabiert, während die chinesische Wirtschaft gerade massiv nach oben startet.
Ja, und das ist das Stichwort, Andreas, zu unserem nächsten Themenkomplex, in den wir jetzt unbedingt noch rein müssen, anlässlich auch deines unglaublich guten Videos, was du veröffentlicht hast gestern über die Seidenstraßenverbindung, über die Wirtschaftsverbindung zwischen Ost und West, wenn man sich das auf dem Globus anschaut. Ich habe dich noch nie so oft vor dem Globus gesehen, wie oft du dann sagst, komm mal hierher, guck mal hier, siehst du das, von hier bis hier läuft die und dann könnte man sie dahin verlegen, das geht aber aus politischen Gründen nicht, also muss es hier runtergezogen werden und das heißt also geopolitisch bist du im Moment wirklich auf Zack. Und aber hier jetzt ganz besonders das Thema Seidenstraße mutet ja immer ein bisschen vermottet, alt vermottet an, ist es aber überhaupt nicht, weil es gab zwar mal eine alte Seidenstraße, aber wir reden hier über die neue.
Ja, das ist der Begriff Seidenstraße, weil damals Seide natürlich ein begehrtes Handelsgut war und deshalb ist dieser Begriff natürlich noch alt. Aber ja, tatsächlich, ich glaube, das ist ein brandaktuelles Thema mit dieser neuen Verbindung zwischen China und Russland, die sich da gerade aufbaut und vermutlich den größten Handelsweg der Welt beschreibt. Und tatsächlich, es haben mich gestern übrigens einige angeschrieben und haben gesagt, sie hatten noch einen alten Globus im Keller und haben den rausgeholt und wieder sauber gewischt, weil er ganz verstaubt war und haben erstmal festgestellt, was für ein unglaublicher Vorteil das ist, wenn man so ein Ding besitzt und man tatsächlich auf diese Weltkugel sieht und dann auch mal sieht, wie entsprechend die Strukturen und die Wege und die, die entsprechenden Tangenten, die man dann fahren müsste und Strecken, wie man die absteckt. Man hat ein ganz anderes Größengefühl auch der einzelnen Länder, weil durch die aufgeklappten Karten ins Flache das Ganze natürlich sehr, sehr stark verzerrt. Und aus diesem Grunde habe ich mir jetzt gerade wieder noch einen ganz neuen, sogar einen ganz großen Globus geholt, weil ich das einfach liebe, auch dieses Haptische vor mir zu haben und die Erde dann vor mir wahrzunehmen. Ja, ich glaube, das spielt eine Riesenrolle. Diese Geschichte mit der Seidenstraße hatte ich eigentlich nur deshalb gemacht, weil ich feststellte, durch ein paar Nebenkommentare, die ich hier im Podcast gemacht habe, dass dann Fragen kamen zu diesen Themen China und Russland und so weiter, wo ich merkte, da ist doch sehr viel Unsicherheit und deshalb habe ich das einfach mal kurz aufgearbeitet. In einer ganz anderen Sichtweise, aus einer ganz anderen Perspektive, die in den Medien natürlich überhaupt nicht vorkommt. Das ist natürlich nicht die eierlegende Wollmilchsau, die fliegen kann, sondern das ist eine wichtige Perspektive, die auch eine große Rolle spielt. Mehr nicht, aber auch eben nicht weniger.
Ja, wir wollen jetzt mal darüber sprechen, dass ja Russland und China deutlich zusammengerückt sind und in vielen Projekten weiter zusammenrücken werden. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Hingegen ist jetzt ein offener Streit entbrannt zwischen der EU zum Beispiel und China, denn das Auswärtige Amt in Deutschland hat China zur Rücknahme der Sanktionen oder das Auswärtige Amt der EU, so rum ist richtig, der Sanktionen gegen EU-Parlamentarier und Wissenschaftler aufgerufen. Die chinesische Führung sollte ihre Entscheidung, Abgeordnete wie zum Beispiel Bütikofer, der ist von den Grünen, aber auch Wissenschaftler zu sanktionieren, umgehend zurücknehmen, sagte Nils Annen, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, und er nannte die Entscheidung Pekings willkürlich und nicht nachvollziehbar. Er hat aber nicht gesagt, dass das eine Reaktion ist Chinas auf die EU-Sanktionen am Montag. Das sind nämlich Strafmaßnahmen gegen Politiker und so weiter gewesen, die von dieser Seite verhängt wurden. Also die EU-Außenminister hatten die Strafmaßnahmen gegen China am Montag beschlossen. Vier Partei- und Regionalvertreter sowie eine Organisation aus der Provinz Xinjiang wurden auf die Sanktionsliste gesetzt. Das waren die ersten EU-Sanktionen gegen China wegen Menschenrechtsverstößen seit 1989. Spannenderweise sind die plötzlich wieder auf dem Tisch. Früher hatte man ja schon auch wegen der Niederschlagung der Proteste in Peking auf dem Tiananmen-Platz große Verurteilungen vorgenommen. Und also das heißt, da geht jetzt gerade eine Unruhe los. Und Russland und China scheinen sich derweil so einig zu sein, dass sie jetzt eine Abkopplung vom westlich dominierten globalen Zahlungsverkehr vornehmen, Andreas. Also vorher noch mal ganz kurz zu den Sanktionen. Wie würdest du das einordnen? Erst die EU gegen China, China zurück. Ist das ein Geplänkel oder muss man das ernst nehmen?
Also ich glaube, das ist doch noch eher Geplänkel und Scharmützel, die da laufen, um von den eigentlichen Problemen abzulenken. Wie immer, es geht um Ablenkung. Hier wird eines deutlich, das Dilemma Chinas und das Dilemma der USA. Und das ist dasselbe Dilemma, aber mit unterschiedlichen Perspektiven. Der größte Teil des im Ausland befindlichen Geldes, der US-amerikanischen Währung, genau der Federal Reserve Währung, befindet sich in China. Das heißt, China verfügt über die größten Anrechtsscheine in Form des US-amerikanischen Dollars. Würde man versuchen, China einzudämmen, könnte USA die Dollar für nichtig erklären, denn Geld sind ja nichts anderes als Schuldscheine. Das heißt also, sie haben ja anschreiben lassen die US-Amerikaner die ganzen Jahrzehnte bei den Chinesen und haben nicht mit Waren bezahlt, sondern mit bunten Zetteln, die wir Geld nennen. Das sind keine Zettel, das sind Bits und Bytes auf dem Plasmabildschirm, aber übertragen gesehen, der Einfachheit halber, möchte ich es als Geld bezeichnen. Und mit diesem Geld können natürlich die Chinesen nun auf der gesamten Welt einkaufen und kaufen jetzt quasi denjenigen auf, der als spekulativer Staat ständig gegen die produktiven Staaten spekuliert hat. Das heißt also, sie kaufen quasi den Täter jetzt mehr oder weniger auf. Und jetzt stehen USA vor dem Dilemma, dass sie aufgekauft worden, und China stehen vor dem Dilemma, dass man den Dollar für wertlos erklärt. Damit wäre die Kaufkraft weg. Man kann ja einfach einen Staatsbankrott anordnen und dann wäre natürlich die US-amerikanische Währung weg vom Fenster. Weil aber die US-amerikanische Währung die Weltleitwährung ist, ist das natürlich alles nicht so ganz einfach. Und das ist dann die nächste Stufe der Komplexität, weil der Euro und auch alle anderen Währungen dieser Welt immer irgendwie vom US-Dollar abhängen. Wir kennen den Petroldollar, wir wissen das zum Beispiel, also die Öl und Gas wird immer auf US-Dollar-Basis kalkuliert. Wir sehen zum Beispiel Gold, Silber und Platin wird auf der gesamten Welt in Dollar faktoriert, niemals in irgendeiner einheitlichen Währung. Es wird immer umgerechnet, aber Basis ist immer wiederum Dollar. All das würde verloren gehen. Und in dieser Phase schließen sich jetzt China und Russland auch noch zusammen. Seidenstraße, chinesische Werkbank wird plötzlich zu einer großen Produktion. Joe Biden, der sich jetzt den Chinesen oder der chinesischen kommunistischen Partei angedient hat, könnte natürlich feststellen, dass er dabei selbst einen Tritt aufs Knie bekommt. Und das könnte natürlich das Problem sein, denn die Chinesen haben da vielleicht auch eine andere Mentalität, als es in der westlichen Welt üblich ist. Also wir sehen hier diese großen Spannungen, die müsste man jetzt noch weiter ausholen. Dafür reicht es natürlich im Podcast nicht aus. Und aus diesem Grunde, glaube ich, ist das ein Geplänkel. China und Russland ist auf jeden Fall ein gigantischer Machtfaktor, der größte auf der gesamten Welt. Und das ist das Problem. Und aus diesem Grunde muss die EU, die natürlich von der US-Administration, die wiederum geführt ist, wir kennen die Deep State-Problematiken und so weiter, dass da natürlich jetzt ein Zusammenhalt herrscht, aber eines in sich zusammenbrechenden Systems. Und was da noch angerichtet werden kann, weiß ich nicht. Ein angeschossenes Tier ist bekanntlich sehr gefährlich.
Ja, ich möchte gleich noch mal in diese Meldung reingehen, worum es da konkret geht. Aber zwischendurch die Frage, Andreas, also wenn sich China und Russland zu einer derartigen Globalallianz zusammenschließen und offenbar ja eine andere Konstellation zu sein scheinen als die Demokraten in der westlichen Welt, die sogenannten, nämlich, ich spreche jetzt mal von Joe Biden und ich spreche von den NGOs und ich spreche von den Impfkartellen, die gewiss in einem großen Maße dazugezählt werden können. Sind das jetzt zwei verschiedene Parteien, die um die Weltherrschaft ringen? Und wenn dem so sein sollte, welche Rolle spielt denn dann zum Beispiel jemand wie Klaus Schwab, der mit dem WEF ja alle Oligarchen vereinigt hat und solche Pläne ja offenbar hiermit begleitet, der Zerstörung der Weltwirtschaft?
Gut, wir dürfen nicht vergessen, dass das gesamte Vermögen der westlichen Oligarchen addiert also zusammengezählt als Summe, immer noch weniger ist als die Summe, über die die Kommunistische Partei in China verfügt. Und da wir in China eben keine Demokratie haben, sondern eben halt eine Diktatur, eine totalitäre Struktur, die zumindest sichtbarer ist als die totalitäre Struktur im Westen. Es ist ja auch eine totalitäre Struktur, aber in Form einer Oligarchie. Und in China ist das Ganze noch konzentrierter momentan auf die Person Xi und natürlich auch sein direktes Umfeld. Dann wird natürlich klar, dass irgendwann man feststellt, man kommt gegen diese chinesische Macht nicht an. Und wenn ich weiß, dass der Sohn von Klaus Schwab mit einer Chinesin verheiratet ist, dort eben halt auch groß im chinesischen Business tatsächlich drin ist, wenn ich weiß, dass Joe Bidens Sohn Hunter und Joe Biden auch selbst große Kontakte zu den chinesischen Konzernen und so weiter eben sucht oder sich hat vereinnahmen lassen, dann wissen wir, dass da natürlich die Musik gespielt wird in Zukunft. Und deshalb stellt sich für mich tatsächlich die Frage, ob dieses World Economic Forum und Klaus Schwab, der ja auch gleichzeitig Präsident des größten Milliardärsclub dieser Erde ist, ob er nicht tatsächlich auch der Kommunistischen Partei gewollt oder ungewollt oder wie auch immer, wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, sogar dient oder dienen muss mit seinen Argumentationen. Nachhaltige Wirtschaft, die aber in China nicht gilt und dort gleichzeitig die Energie hingefächert wird. Also das ist schon sehr fragwürdig.
Ja, wenn man in so einer Verschwörungsblase sich noch kurz weiter aufhalten möchte, könnte man ja auch meinen, nach all dem, was die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und auch der österreichische Kanzler Sebastian Kurz entscheiden, weil in Österreich läuft es ja ein bisschen ähnlich wie in Deutschland, sehr strikt im Gegensatz zu Easy-Peasy-Ländern wie ein paar Staaten in den USA inklusive Florida oder Brasilien oder Schweden kann man immer mal wieder relativieren, aber wo zum Beispiel Weißrussland, du hast es vorhin genannt, wo gar kein Lockdown herrscht. Also das heißt, wir sprechen hier über ganz strikte Lockdown-Maßnahmen, über neue Mutationen, die aus dem Mund der Kanzlerin plötzlich herauskriechen, von denen man bis zu diesem Moment noch nichts gehört hat, aber die werden jetzt in die Welt gesetzt, um solche Maßnahmen zu rechtfertigen, damit alles runtergefahren wird. Also könnte man ja tatsächlich meinen, dass auch Frau Merkel eventuell solche Pläne kennen könnte.
Ja, natürlich wird sie die auch kennen. Man hat natürlich versucht, mit China zusammen gemeinsam was zu machen. Und man hat dann auch gehofft, dass man mit einem Verbund mit China und der westlichen Welt gemeinsam dann Russland übernimmt. Man hat aber dabei offensichtlich eines vergessen. Die Chinesen, die denken sehr nachhaltig und auch sehr langfristig. Teilweise über 100 Jahre laufen die Pläne.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Das war jetzt rassistisch. Du kannst nicht sagen, die Chinesen denken so. Das ist rassistisch, sondern vielleicht kannst du sagen, das ist, ich weiß auch nicht, wie du es ausdrücken sollst.
Wobei rassistisch wäre ja eine Diffamierung und ich werte sie damit auf, denn jemand, der über 100 Jahre Pläne macht, ist ja im Normalfall gescheiter als derjenige, der nur bis morgen denkt.
Trotzdem rassistisch, nämlich gegen die, die nicht so schlau sind.
Okay, also damit möchte ich mich entschuldigen, weil ich möchte auf gar keinen Fall USA oder andere westliche Strukturen hiermit kränken, weil ich die Chinesen hier gerade so hochgehoben habe. Das tut mir leid. Ich nehme diese rassistische Äußerung gegen die westliche Welt zurück. Also die Chinesen neigen zumindest in ihrer Mentalität trotzdem dazu, über viele Jahre auch patriotisch zu denken. Und das ist eine Eigenschaft, die im Westen etwas anders eingeschätzt wird. Nicht beherrscht, will ich es gar nicht sagen, sondern anders eingeschätzt wird. Und aus diesem Grunde hat keiner damit gerechnet, dass jetzt plötzlich diese Kooperation, diese von mir aus auch Zwangsehe oder was auch immer da stattfindet, zwischen diesen beiden aneinandergrenzenden Riesenlandmassen, die stellen ja nun den größten Teil der Erde dar und auch den größten Teil der Weltbevölkerung mittlerweile dann auch oder zumindest in diesen beiden Völkerstrukturen. Das führt natürlich schon dazu, dass deshalb auch jetzt die Panik ist und der Krieg in der Ukraine losgeht, gleichzeitig in Polen die amerikanischen Waffen aufgebaut werden, um diese Verbindungslinie zwischen China und Europa durch dieses Bollwerk zu unterbrechen. Ich hatte das in dem Video gestern gesagt.
Ja, ich will jetzt ganz kurz in diese Meldung von RT Deutsch kommen. Also Peking und Moskau bereiten die Abkopplung vom westlich dominierten globalen Zahlungsverkehr vor. Der russische Außenminister Lavrov kündigte vorgestern am Montag bei einem Staatsbesuch in China an, dass beide Staaten das Sanktionsrisiko verringern könnten, wenn sie ihre finanzielle Unabhängigkeit stärken würden. Gemeint war ausdrücklich auch ein Abkoppeln von westlichen Zahlungssystemen. Bei diesem Treffen mit dem chinesischen Amtskollegen Wang Yi, also das ist der chinesische Außenminister, tauschten sich die beiden auch über den jüngsten chinesischen Besuch beim neuen US-Außenminister Antony Blinken aus. Und dazu sagte Herr Lavrov, China und Russland wollen nun ihre technologische Unabhängigkeit stärken und auf Abrechnungen in nationale Währungen und in Weltwährungen umsteigen, die eine klare Alternative zum Dollar sind. Also das, was du gesagt hast, glasklar geäußert. Weiter. Die Systeme, die vom Westen kontrolliert werden, sollten nicht mehr eingesetzt werden. Punkt. Lavrov glaubt, die USA sähen ihre Aufgabe darin, die Möglichkeiten der technologischen Entwicklung sowohl der Russischen Föderation als auch der Volksrepublik China einzuschränken. Der Sprecher von Russlands Präsident Wladimir Putin, der Mann heißt Dmitri Peskov, betonte, der Kreml wörtlich ist in Alarmbereitschaft.
Ja. Und was wir jetzt sehen ist, wenn wir uns die westliche Ökonomie vorstellen als Organismus wie einen Menschen, dann geht er äußerst gekrümmt, voller Schmerzen, nach vorne gebückt und hat die Hände verschränkt vor dem Bauch. Und was die neue Währung bedeuten würde, wäre, dass einer ausholt und nochmal auf die Kniescheibe rauftritt. Das wäre dann der Kollaps der gesamten westlichen Ökonomie, die dann der Vergangenheit angehören würde. Denn China nimmt dabei im Kauf, dass ihre eigenen Devisen, nämlich der US-Dollar, dann entwertet wird. Aber sie haben natürlich auch entsprechende Gegenwerte, weil USA oder die westliche Welt gigantische Summen investiert haben in China und dort produzieren. Die modernsten Fabriken, die modernsten Werke, alle stehen in China und dort befindet sich eine kommunistische Partei. Würde man jetzt an der Stelle den US-Dollar, die Devisen, die die Chinesen haben, jetzt für null und nichtig erklären, würde der Westen kollabieren, der Euro würde mit kollabieren, weil alle dieser Weltwährung angehören. Und die Chinesen würden im selben Augenblick alle Unternehmen, die in China sich befinden, verstaatlichen und damit sich die gesamten Investitionen der Fabriken aneignen und hätten einen hervorragenden Ausgleich für den Verlust ihrer Devisen, die sie haben.
Ich habe gerade gemerkt, dass ich Magenschmerzen bekommen habe bei deinen Ausführungen. Gehörten denn dann bei dieser Aussicht auch die Automobilkonzerne wie Daimler, Volkswagen und so weiter, die sich da schon angesiedelt haben, dazu?
Ja, natürlich die ganzen großen Konzerne, die ja mittlerweile nur noch schwarze Zahlen schreiben können, weil sie zugelassen bekommen haben von der chinesischen kommunistischen Partei. Und das ist keine Aussage auf ewig, sondern das kann auch für Zeiten begrenzt sein, dass sie dort in China die Absatzmärkte haben. Das heißt, an Chinesen Autos verkaufen. Wenn die Chinesen morgen sagen, Schluss mit lustig, brechen die Unternehmen zusammen. Und dazu gehören alle Vorzeigeunternehmen der alten westlichen Welt. Dazu gehört auch Mercedes-Benz und dazu gehören alle anderen Unternehmen auch, die dann quasi geflissentlich mit dem Know-how übergehen in chinesische Hände.
Sprach der Crash-Prophet Andreas Popp. Andreas, könnte dies der Schritt sein, um dieses nicht mehr Vermeidbare darzustellen, nämlich den Zusammenbruch des Finanzsystems?
Der Zusammenbruch des Finanzsystems ist eigentlich schon längst beschlossen. Wenn ich daran denke, dass ich 1996, die Älteren erinnern sich, als die Telekom an die Börse ging und Manfred Krug, der Schauspieler, damals die Werbung dafür machte, wo ich gesagt hatte, ich muss jetzt aus diesem Land raus, aus dicht besiedelten Gebieten, jetzt wird das Land gegen die Wand gefahren. Da habe ich einfach nur mathematisch hochgerechnet aus meinem volkswirtschaftlichen Wissen heraus, dass dieses System nicht mehr funktionieren kann und das Geldsystem mit einem eigenen Mechanismus der Selbstzerstörung versehen ist. Bei der Gründung übrigens schon. Das kann man auch gut nachlesen an bestimmten Bereichen. Und da habe ich gesagt, ich muss weg. Was ich nicht kalkuliert hatte, ist eine aus meiner Sicht kriminelle Energie der handelnden Personen in der Politik und Ökonomie, sowohl den Zentralbanken und so weiter, dass man schlicht und ergreifend seine eigenen Gesetze und Regeln nicht einhält und damit einen solchen Tod verlängern kann. Und dadurch wurde nur noch die Fallhöhe optimiert, aber auf gar keinen Fall das Problem in irgendeiner Form gelöst. Aber irgendwann ist der Punkt, wo man weiß, so jetzt geht's eben nicht mehr. Und da sind wir nicht weit von weg. Nochmal trotzdem eines ganz wichtig, das bedeutet nicht der Untergang dieser Welt, sondern das bedeutet eine komplette Neuordnung. Und wenn wir wissen, dass die Masse der Menschen riesig groß ist, die mehr oder weniger unter dem Druck steht, einer ultrakleinen Kapitalansammlung. Und wenn das verstanden wird, wird man merken, dass man personell weitaus besser ausgestattet ist als diejenigen, die das steuern. Und dann könnte eine neue Situation kommen. Und darauf baue ich auch.
Ja, Mai, aber wenn die Macht nachher allein in China liegt, dann kannst du ja hier nichts mehr machen.
Aber China ist ja keine Person. Die Chinesen sind ja nur ein Volk. Was heißt nur? Es ist ein Volk, die leben dort und die werden ja genauso unterdrückt in dieser Form. Es ist immer so, die Intelligenten leben von den Dummen und die Dummen von der Arbeit. Das ist das gesamte System. Ob ich im Kommunismus bin oder ich bin im Sozialismus oder ich bin im Kapitalismus, immer dasselbe. Durch eine Bewusstseinswiedererlangung, durch seinen eigenen Kontakt mit seinem Gewissen, mit seinem Geist und dann mit einer Anwendung seines Gehirns als Werkzeug, welches man mitbekommen hat, dann wird es relativ einfach sein, diese Welt neu zu ordnen. Wer dabei ist, der wird sich jetzt schon ausrichten und der hat eine sehr gute Chance. Und wer jetzt immer noch verdrängt und irgendwo in den alten Mechanismen verhaftet bleibt, der hat aus meiner Sicht wenig Chancen.
Ja, ich möchte noch etwas hier vorlesen aus diesem Artikel von RT Deutsch, denn es geht noch weiter. Herr Peskow, also der Sprecher von Wladimir Putin, sagte, es sei auch nicht mehr auszuschließen, dass Russland im Zuge neuer US-Sanktionen vom in Brüssel ansässigen weltweiten Zahlungsverkehrsdienstleister SWIFT ausgeschlossen werde. Wörtlich sagte er, wir können keine der potenziellen Bedrohungen ausschließen. Wir sehen, dass die Sanktionsbestrebungen unserer Gegner, insbesondere der USA, weiter zunehmen. Also vielleicht doch kein Geplänkel, sondern vielleicht doch ernst zu nehmen.
Ja, aber trotz alledem, erstmal muss man dazu wissen, was heißt SWIFT? Ich weiß nicht, ob die meisten das überhaupt wissen. Da handelt es sich um ein internationales Zahlungssystem, um eine Infrastruktur, um Gelder über diese Zahlen wie BIC, das habt ihr schon mal gehört wahrscheinlich, oder IBAN, ihr kennt das alle aus euren Überweisungen und so weiter. Und dann wird über ein zentrales System, werden dann über diese Überweisungen dann vollzogen. Aber wenn durch Sanktionen es möglich ist, Auslandsüberweisungen, und zwar in die eine oder andere Richtung, zum Beispiel nach Russland oder nach China, zu boykottieren oder mit irgendwelchen anderen Sanktionen zu belegen, damit dann die Wirtschaft nicht mehr rund läuft, dann ist es durchaus nachvollziehbar, dass sie ein eigenes System für sich installieren. Und das dürfte auch gut sein, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass die EZB jetzt gerade mit einer neuen kryptischen Währung kommen will, mit einer digitalen Währung. Die Chinesen übrigens auch, die sind da schon viel weiter. Ich bin kein großer Freund von all diesen Entwicklungen, schon gar nicht, was in China und in Russland jetzt im Moment läuft. Aber das ist der logische Pendelrückschlag nach den Gesetzen der Natur aufgrund der vielen Fehlstellungen und Fehlentwicklungen der vergangenen Jahrzehnte gegen Russland und China. Und ich hoffe, wir werden dieses Pendel irgendwann zum Stehen bekommen, aber das ist dann ein anderes Thema, was mit dem Geist zusammenhängt.
Ja, auf jeden Fall hat der Chef der russischen Staatsbank VTB, Andrei Kostin, das Abschalten von SWIFT für Banken eines anderen Landes eine finanzielle Atombombe genannt. Das hat er im Handelsblatt gesagt. Auch US-Präsident Trump damals hatte nach dem einseitigen Ausstieg aus dem internationalen Atomabkommen mit Teheran 2018 die SWIFT-Banken unter Druck gesetzt. Diese sollten nämlich iranische Banken vom Zahlungssystem ausschließen. Seither sind westliche Finanzabwicklungen mit dem Iran kaum noch möglich. Und was vielleicht auch noch interessant ist, Russland und China haben bereits eigene Kreditkartenfirmen gegründet. Seitdem sind sie von US-Marktführern wie Visa oder Mastercard unabhängig. Und eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums betonte, China und Russland sind bereits jetzt sehr enge Partner, wenn das China sagt. Die Entwicklung der russisch-chinesischen Beziehungen sei nicht gegen ein bestimmtes Land gerichtet.
Ja, das stimmt sogar, sondern gegen ein System. Und das ist die Weltfinanzstruktur US-Dollar, was aber mit USA nichts zu tun hat, sondern mit der Federal Reserve. Das wiederum ist ein Gesetz, denn die USA haben ja 1913 ihre staatliche Währung US-Dollar aufgegeben und durch eine private Währung, die sich Federal Reserve Note nennt, ersetzt. Das ist ein ganz wichtiger Zustand. Übrigens gab es schon viele Angriffe gegen den US-Dollar. Ich denke da vor einigen Jahren an Malaysia, die einen goldgedeckten Dinar einführen wollten. Ich denke da...
Libyen.
Ich denke, Libyen beispielsweise hatte eben auch das Thema voll, wobei Libyen tatsächlich zu klein gewesen wäre. Aber durch die Ölvorkommen hätten sie natürlich schon eine Menge machen können. Und Gaddafi hat natürlich dann auch damals darauf gebaut, dass er als Bollwerk der afrikanischen Völkerwanderung gegen Europa wiederum fungierte, was von den Franzosen wieder in Milliardenhöhe finanziert wurde. Jetzt gehe ich zu weit rein. Dann denken wir daran an den Iran selbst. Der Iran selbst hat sich ja eines schwer zu Schulden kommen lassen. Der wird ja immer als Kriegstreiber bezeichnet, wobei vom Iran seit 8000 Jahren kein Krieg mehr ausgegangen ist, meines Wissens. Nein, sie haben versucht, eine eigene ölbasierte Währung rauszubringen. Das heißt, das wäre natürlich dann auch ein Angriff gegen den US-Dollar. Aber all diese Länder, und Iran ist ja sehr groß, waren natürlich immer noch zu klein gegen diese Übermacht. Aber jetzt China und Russland, das flächenmäßig größte Land der Welt und das bevölkerungsreichste Land der Welt, die zusammen addiert, sind natürlich eine Macht, die für USA bedeuten, dass sie sich wirklich jetzt warm anziehen müssen. Und trotz alledem glaube ich, dass es sich ordentlich entwickeln kann in eine richtige Richtung, aber das hängt wieder von uns Menschen ab.
Also wer so die letzten Jahre auch beobachtet hat, der konnte genau erkennen, dass Russland und China ja Dutzende Wirtschaftsabkommen unterzeichnet haben über Gaslieferungen, Energiesektor, Ausbau von Infrastruktur, Milliarden über Milliarden Dollar. Es gab doch neulich auch so einen neuen Wirtschaftsverbund, wo auch Indien und so weiter hinein sollten, was doch auch als eine große Wirtschaftsmacht war.
RCEP meinst du?
Ja.
RCEP, ja. Die RCEP ist also eine große Wirtschaftsvereinigung, die vor allem auch Indonesien verfügt mal auch nebenbei über 350 Millionen Menschen, die in diesem Land sind. Das sind gigantische Player und dazu gehören eben halt viele fernöstliche Länder, die natürlich ein riesengroßes Pendant bieten gegenüber den westlichen Gemeinschaften, die auch die Freihandelszonen darstellen.
Ja, genau. Also das ist gar nicht so lange her, dass das RCEP, nämlich das Regional Comprehensive Economic Partnership Programm, gegründet wurde, nämlich 2020, also letztes Jahr.
Inklusive Japan,
genau, Freihandelsabkommen zwischen den 10 ASEAN-Mitgliedstaaten und 5 weiteren Staaten in der Region Asien-Pazifik. Wie du sagst, China, Japan, Südkorea, Indien, Australien und ja, natürlich mit Russland. Das heißt, wirtschaftlich, jetzt finanziell tun sie sich zusammen, Andreas. Wissenschaftlich gibt es ja, glaube ich, da auch einige Schulterschlüsse. Und hier heißt es von Seiten Chinas, von der Außenamtssprecherin, die Beziehungen seien offen und ehrlich im Gegensatz zu Beziehungen zu einzelnen Ländern, die sich zusammentun und eigene Hintergedanken oder versteckte Agenden oder sogar Verschwörungen verfolgen. Kommentar?
Ja, also was man da vielleicht noch zu sagen könnte, dass China nun mittlerweile auch in Afrika ganz groß ist und die Rohstoffe mittlerweile vereinnahmt und die Batterienfabriken installieren, die man braucht, um dann in Deutschland Elektrofahrzeuge zu bauen. Das ist ja schon wirklich alles ziemlich schwer noch zu begreifen. Und was an der Stelle vielleicht noch als Schmankerl dazukommt, dass die Bundesrepublik Deutschland jedes Jahr aus dem Bundesaußenministerium, glaube ich, oder Bundesentwicklungsministerium, es gehört, glaube ich, euch zusammen. Jedes Jahr Entwicklungshilfe in Millionenhöhe immer noch an China bezahlt. Das ist interessant. Also bei der Gelegenheit, man schlägt sich manchmal wirklich mit der flachen Hand vor den Kopf. Ich habe schon eine ziemlich hohe Stirn bekommen.
Das steht natürlich alleine für Intelligenz, Denken und Weistum.
Ein hübsches Gesicht braucht viel Platz.
Also du bist das beste Beispiel. Ich mache nachher noch ein Foto von dir. Übrigens, wir haben gesprochen jetzt über finanzielle Zusammenarbeit, wirtschaftliche, aber die militärische Kooperation im Rahmen des Shanghai-Abkommens ist ja oder wird ja auch vom Kreml als strategisch bezeichnet.
Ja, natürlich. Und wenn da gerade in diesem Zusammenhang, das ist die größte zusammenhängende Landfläche auf der Welt, von der wir hier reden. Und da ist natürlich es sehr, sehr schwierig von Seiten der NATO, die ja in erster Linie auf dem Wasser- und Luftweg aufgebaut ist, aber auf dem Luftweg natürlich auch nur begrenzt, weil die Flieger zwischendurch tanken müssen. Und da wird es eng. Deshalb sind die meisten Flieger auf Flugzeugträger. Und die können mal nicht von eben vom Indischen Ozean bis nach Russland tief reinfliegen, um da mal irgendwelche strategischen, militärischen Einsätze zu fliegen. So einfach dürfte das nicht sein. Also es ist eine sehr bewegte Zeit.
Und dem allen zu trotz, was jetzt so passiert oder zum Trotz, ist auf Deutschlands Straßen gerade wieder ein US-Großmanöver angelaufen, nämlich Defender Europe 21 oder 22 mit Deutschland als Drehscheibe. Und der eigentliche Zweck der Übung, viele Truppen vom Westen in den Osten zu verlegen. Laut US Army soll sich Defender Europe 21 auf den Aufbau von Einsatzbereitschaft und Interoperabilität mit einer größeren Anzahl von NATO-Verbündeten und Partnern in einem breiteren Einsatzgebiet konzentrieren. Als Fortführung von Kalter Kriegsszenarien sei die Übung explizit zwar nicht gedacht, sondern sie sei defensiv ausgerichtet und konzentriert sich darauf, im Bedarfsfall auf Krisen zu reagieren. Das wird den Ivan beruhigen.
Ja, und jetzt guckt mal ganz gepflegt auf euren Globus, sofern ihr einen habt. Und dann werdet ihr genau sehen, warum, wie, welche strategischen Veränderungen stattfinden. Und auch die Truppenverlegungen oder auch die Manöver, wie man es ja heute nennt, eben dargestellt werden. Also es ist schon wirklich, ich sage, Folge der Spur der Seidenstraße und wir kommen weiter.
Am Ende nennen sie dich nur noch den Seidenpop.
Ja, mir kommt das auch schon langsam ein bisschen blöd vor, aber ich weiß, dass dieser Zusammenhang einfach aus dem Ruder gelaufen ist und keiner merkt ihn tatsächlich wirklich, weil man glaubt, da geht es um irgendeine Bahnschiene, die da durchgezogen wird und die Menschen glauben bei Zügen heute nur noch an eine alte Lokomotive im Disneyland. Und das ist natürlich kritisch. Züge sind die modernsten Transportmittel, um in kürzester Zeit Unmengen an Materialien zu transportieren. Das können Schiffe nicht so effizient und so schnell und Flugzeuge schon gar nicht.
Ja, die Schiffe, die bleiben ja zum Teil auch stecken, wie wir jetzt gerade sehen bei diesem Riesenfrachter da im Suezkanal, was sicherlich reiner Zufall und Unvermögen gewesen ist. Andreas, wir könnten ewig weiterreden. Wir sind wieder viel zu lang geworden. Wir sind jetzt bei fast 100 Minuten. Und ja, er hat gerade die Hände über der hohen Stirn zusammengeschlagen.
Ja, wir kriegen jetzt wieder einen Anpfiff von unserem Administrator, weil wir natürlich alles immer abgleichen müssen mit unserem neuen Eva Herrmann offiziell Backup, was wir finden auf der Website eva-herrmann.net. Geht da mal rein, guckt euch das mal an. Das heißt, falls mal in irgendeiner Form mit Telegram etwas passieren sollte, was wir nicht glauben und hoffen, aber falls es so sein sollte, wisst ihr, es gibt noch ein völlig unabhängiges Backup und das völlig zeitgleich.
Es gibt ja bei Telegram, das sei noch ganz schnell gesagt, schon neue Bestrebungen, denn Herr Durov als Eigentümer, als einer, sind ja zwei Durovs, hat, glaube ich, für 1 Milliarde verkauft.
Nein, der hat Firmenanleihen aufgenommen für 1 Milliarde, das ist noch etwas anderes, aber nichtsdestotrotz ist es so, der Weg, der hier gegangen wird bei einem defizitären Unternehmen, denn Telegram ist defizitär, weil sie stellen hier eine Infrastruktur zur Verfügung, ohne Geld dafür zu verlangen und haben auch keine großen Einnahmen. Aber es wird gerade der Markt abgegrast und ganz groß hier zusammengebündelt. Falls man auf die Idee kommen sollte, denselben Weg wie YouTube oder Facebook und Instagram, und es gehört ja alles zusammen, auch zu gehen und sich zu kommerzialisieren und dann eventuell bis hin in die Zensur zu gehen, dann ist es ganz gut, wenn man ein zweites Backup hat. Also meldet euch an, auch auf den Newsletter, sowohl bei Wissensmanufaktur als auch bei Eva Herrmann oder anstatt, das reicht, in beiden Fällen werdet ihr informiert werden, dass ihr dann jederzeit auch eure Informationen bekommt, falls da mal eine Veränderung stattfindet.
Ja, genau, aber alle Spekulationen, was wir hier sagen, ich möchte doch an diesem Punkt noch betonen, dass wir sehr dankbar sind für diesen Telegram-Kanal, dass wir uns bislang sehr gut alle hier behandelt fühlen dürfen und einfach hoffen, dass das noch, solange es überhaupt möglich ist, in dieser völlig verrückten Welt, der natürlich auch Eigentümer eines solchen Kanals unterstehen, es so weitergehen möge. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag. Bleibt bitte innerlich stabil. Heute gibt es ein Abendgebet und ehrlich, ich freue mich drauf.
Und wir sind gut gelaunt und werden jetzt unseren Kaffee trinken,
sprach der Mann mit dieser wirklich bemerkenswert hohen Stirn.
Den obligatorischen Kaffee. Und es ist schön, dass ich dir gefalle. Das spricht für deinen guten Geschmack.
Danke, Andreas. Bis später.
Alles Liebe und ciao.
Ciao.